Ja, wir haben gerade in Stille gesessen. Wäre auch schön drin zu bleiben. Aber ja, die Worte nehmen die Stille ja nicht weg.
Ja, das stimmt.
Ja, ich freue mich, dass ich euch mal wieder interviewen kann.
Ja, schön, dich mal wieder zu sehen.
Wart ihr jetzt achtsam in der Stille oder habt ihr meditiert?
Oh.
Beides nicht und beides doch. Ja? In dem Sinne.
Ja, ich würde sagen, also zum einen bei Meditation unterscheiden wir ja auch nochmal zwischen einfach dieser natürlichen Versunkenheit in das, wo eigentlich nichts gemacht wird. In dem Sinne ist das schon fast zu viel, das überhaupt Meditation zu nennen. Ja, selbst meditieren klingt ja schon, als ob da eine Aktivität wäre. Eigentlich ist das der Luxus, den wir uns gönnen, einfach mal wirklich gerade gar nichts zu tun und nur wahrzunehmen, was schon still ist. Ja, dann gibt es natürlich bestimmte Meditationstechniken, verschiedene Formen von Meditation, die uns helfen können, überhaupt erstmal dahin zu kommen, würden wir sagen. Das haben wir jetzt in dem Moment gerade auch nicht getan, würde ich sagen, sondern es ist einfach wie, uns einfach erlauben, direkt die ganze Aufmerksamkeit zurücksinken zu lassen in das, was schon still ist.
Die Frage, die ist ja auch total verständlich, habt ihr meditiert oder dann könnte ja auch der Gedanke auftauchen, ich meditiere. So, aber die Frage in sich impliziert ja auch mal, dass es jemanden gibt, der etwas tut und irgendwie dann irgendeinen bestimmten Zustand erreicht. So. Und eigentlich das Natürliche, diese natürlichste Meditation ist eigentlich, wenn das alles wegfällt, wenn da gar kein Gedanke daran ist, dass hier jemand ist, der irgendwas tun muss, um irgendwo hinzukommen. So. Dann ist das eigentlich mehr so ein totales Ruhen und eigentlich ein Nicht-Tun. Und eigentlich auch ich los, da ist niemand, der irgendwas tun muss. So das, insofern, und das ist, würde ich sagen, die natürlichste Form von Meditation, oder da ist eigentlich Meditation nur ein Synonym für das, was wir wirklich sind, für unser wahres Sein, ein Wort, das versucht auch das auszudrücken. So.
Und oder den Zeitraum, den wir uns gönnen, wirklich uns einfach nur da hinein versinken zu lassen. So.
Einfach nur sein.
Und sich dessen bewusst sein. Ja? Sich dessen bewusst sein. Ah, hier ist sein. Hier ist Bewusstsein. So, da ist dieser Raum, diese Weite, dieses unfassbare, unbeschreibliche. So, der Genuss dessen, könnten wir sagen.
Ist das eine Erfahrung?
Einerseits ja. Wir könnten sagen, einerseits ist das eine Erfahrung, die aber eigentlich sich dem Erfahrenden öffnet und eigentlich sogar dem nicht wirklich Erfahrbaren im Sinne von dem, was auch über die Sinne hinausgeht. Ja, meistens meinen wir mit Erfahrung Sinneserfahrungen. Die Sinne können aber nur begreifen, was irgendwie sinnlich ist, das heißt, was in Erscheinung tritt, was irgendwie Form annimmt. Hier erlauben wir uns, wie sogar davon zurückzusinken und uns eigentlich dem zu öffnen, worin Erfahrung überhaupt kommt und geht. Ja, uns wirklich in dem ruhen zu lassen, was in dem Sinne nicht mal mehr Erfahrung ist. Und dann wiederum mehr auf eine Weise eben ist, dass die Erfahrung dessen, das zu genießen kann, die ganzen Sinne erfrischen und beleben. Und die können das einfach auch mit genießen. So. Und dann nochmal zurück auch zu deiner Frage, Differenzierung, Meditation, Achtsamkeit und was weiß ich, ja, ich bin da nicht die Expertin für die Begriffsdefinition. Mag sein, dass es da ganz andere Beschreibungen dieser Vokabeln gibt. Aber einfach in meinem Verständnis dessen würde ich sagen, okay, Meditation, da geht's mehr darum, wirklich sich dem einfach zuzuwenden und einfach in diesem Nicht-Tun darin zu ruhen, während Achtsamkeit gerade eher da ins Spiel kommt, wo es um Erfahrungen und Sinne und Tun geht, oder?
Also je nachdem, wie man die Begriffe benutzt, aber ich finde ganz schön, wie der Thich Nhat Hanh, buddhistischer Zen-Mönch, ja, der ganz vielleicht mit einer der bekanntesten ist, der sozusagen diesen Begriff Achtsamkeit im Westen auch mitgeprägt hat, auch mit anderen, ja. Der sagt, Achtsamkeit ist der bewegte Ausdruck von stillem Gewahrsein.
Ja, ein schöner Ausdruck.
Eine schöne Art von das zu beschreiben. Ja, wenn man könnte sagen, wenn wir einfach still sind und sowieso keine Bewegung und sag ich mal in Meditation einfach so sind, ohne dass der Körper viel tun muss, dann nennen wir das mal Meditation oder meditativer Bewusstseinszustand. Wenn dann Bewegung stattfindet und die Welt wieder auftaucht, auch Bewegung tatsächlich physische Bewegung oder mentale Bewegung oder emotionale Bewegung oder Bewegung in der Handlung, ja, wenn das dann wie gegründet ist und irgendwie in bewusstem Kontakt mit unserer wahren Natur, dann hat das eine andere Qualität. Dann werde ich anders mich bewegen auch und dann werde ich anders die Sinne genießen, vermutlich mehr präsent sein im Moment, weniger abgelenkt. Heißt nicht, dass Ablenkung nicht auch passiert. Ja. Aber es wird weniger Wertung, weniger Abwertung drin sein. Und es ist eine andere Art zu handeln, eine andere Art sich zu bewegen. Und das ist eine wunderbare Qualität. Wenn man die einmal entdeckt hat, dann kann das wie so eine Spur sein. Das war jedenfalls für mich eine Zeit lang auch eine Art von Erforschungsfrage, neben diesen radikalen Selbsterforschungsfragen, wer bin ich, was bin ich wirklich? Auch so diese Frage, kann ich diesen Moment achtsam erleben? Ja? Oder bin ich in Hektik gefangen oder schon in die Zukunft mit meinen Gedanken oder in der Vergangenheit? Oder was ist die Qualität, wenn ich diesen Moment einfach achtsam erleben würde, wenn ich ein Glas Wasser achtsam trinken würde? Also sozusagen als hypothetische Frage, die mich dann aber irgendwie wieder eingeladen hat, ach ja, diese Qualität, ich kann mich achtsam bewegen, ich kann achtsam essen, so achtsam sogar irgendwie eine Excel-Tabelle irgendwie ausfüllen oder so, ja. Und das hat dann eine andere Qualität, als wenn wir total abgeschnitten sind und total identifiziert mit irgendwas und in Problemen und Sorgen gefangen sind. Dann ist es meistens so, dass wir einfach auf eine andere Art auch die Welt erleben. Insofern, ja, es ist eine schöne Qualität. Meditation in Bewegung, könnte man auch sagen. Oder Meditation in Aktion. Das ist für viele auch ein leichter Zugang. Oder manchmal sogar leichter, als jetzt zu sagen, naja, Selbsterforschung, ja, ich bin nicht meine Gedanken, ich bin nicht meine Gefühle. Für manche, obwohl das gar nicht, ist keine abstrakte, ist eine sehr konkrete Erforschung. Manche finden eher den Zugang, dass sie erstmal merken, ja, da gibt es diese Qualität von Achtsamkeit. Und dadurch kommen sie zu einer relativen Ruhe. Und dann merken sie irgendwann, eigentlich ist das, brauche ich das nicht mehr machen, in dem Sinne auch wieder, wir machen das nicht, sondern es ist die Entdeckung von Nicht-Tun im Tun, könnte man sagen.
Und für manche mag das so rum sein, dass eher die Achtsamkeit der Zugang zur Meditation ist. Ich würde auch sagen, für manche kann es auch so sein, dass die quasi eigentlich erst die meditative Versenkung und Selbsterforschung entdecken und dann Achtsamkeit eigentlich der Übergang sein kann, das zu verwirklichen, wirklich im Sinne von, okay, das dann auch echt zu leben und umzusetzen. Und nicht nur in dem Moment, wo ich auf meinem Sofa sitze und die Welt außen vor lasse, kann ich friedlich und liebevoll sein, sondern auch wenn ich handle, kann auch mein Handeln, selbst mentales Handeln, Ausdruck dieser Stille sein. Ja, oder dann zum einen, das ist, würde ich sagen, ist ein achtsames Handeln oder eine achtsame Bewegung dadurch qualifiziert, dass sie nicht mit einem zerstreuten Geist geschieht, sondern dass ich wirklich dabei bin bei dem, was ich tue und mich dem voll gebe, sozusagen. Zum anderen aber auch, dass es eben in Verbindung ist mit dieser Tiefe des Gewahrseins und Bewusstseins und dadurch diese friedliche und liebevolle Qualität da auch hineinfließt in das, was auch immer dann getan wird. Dass es wirklich angebunden ist und ja auch in dem Sinne, dass ich in dem Sinne auch voll dabei bin, im Sinne von dieses tiefere Ich, wirklich.
Schließt Achtsamkeit auch immer den Körper mit ein, also den bewusst wahrzunehmen?
Muss ja nicht unbedingt sein. Es ganz viele Qualitäten können körperlich sein. Einfach Bewegung zu spüren, Wärme im Körper oder Kühle oder irgendwie, ich finde es, ja, so solche typischen Meditationen oder einfach Genuss, ja, einfach mal irgendwo zu liegen und den Wind über die Haut streichen, zu spüren, ja. Das ist was sehr Körperliches, aber es muss nicht unbedingt. Wir können auch unseren Körper vergessen, wir können auch in der Imagination sogar achtsam gehen, irgendwie irgendwas uns da was vorstellen, sozusagen irgendwie ein Bild haben und dann sehen wir vielleicht einfach nur das Bild oder haben eine gewisse Farbe, die wir irgendwie sehen, eine Aura oder irgendwas, ne, so. Und das ist ja dann nicht unbedingt körperliches Spüren, das ist dann visuell, ja, oder auditiv, wenn wir zum Beispiel total im Genuss eines Musikstückes, wie da so total achtsam zuhören, dann ist es auch nicht körperlich, aber es ist trotzdem achtsam, sozusagen auditiv, ja, auf der der Sinneskanalebene vom Hören. Ne?
Wobei ich da sagen würde, auf eine Weise ist natürlich wieder eine Begriffsdefinitionsfrage. Ne? Aber hey, ich meine, Hören und Sehen sind ja, gehören ja auch zum Körper, oder? Das sind ja auch Körpersinne.
Das stimmt.
Und ich glaube, dass das in letzter Konsequenz in meinem Verständnis oder in meinem Empfinden nicht mal wirklich zu trennen ist. Und es auf jeden Fall schön ist, je mehr reinkommen. Ne? Klar kann das auch schön und gerade achtsam sein, sich wirklich mal auf einen der Sinne zu fokussieren und wirklich sich ganz ins Hören zu geben und die Aufmerksamkeit total da rein zu fokussieren. Und andererseits kann es auch total schön sein, wirklich, wenn das alles zusammenschwingt und wir alles mitnehmen, so in gewissem Sinne. Und für viele von uns, würde ich sagen, ist es tatsächlich ja eher so, dass wir den Körper vernachlässigen oder vergessen. Und dann ist es natürlich wirklich schön, eben sich dessen auch gewahr zu sein, ja, oder den Körper wirklich auch bewusst mitzunehmen und den in die Achtsamkeit einzuschließen. So, sonst ist es tatsächlich oft, oder sagen wir mal so, zumindest wenn es so Dauer läuft, ohne den Körper wahrzunehmen, dann wird es einseitig, würde ich sagen. Dann ist es schon schön. Und in dem Sinne auch dann eine ganzheitlichere Verwirklichung dieses Ausdrucks von Stille in Bewegung oder in Handlung, eben wenn wirklich auch ein Körperbewusstsein mit dabei ist. So, sonst finde ich, fehlt da auch was. Ja, aber dann kommen wir vielleicht auch nochmal so kurz zu sprechen auf das Wilber-Modell, was ja auch eine wesentliche Grundlage unseres Instituts ist, dass wir ja auch Institut für integrale Meditation, Achtsamkeit und Selbsterforschung nennen. Das Integral bezieht sich ja auch auf Ken Wilbers Modell, wo einfach schon ein ganz einfacher kleiner Aspekt dessen ist, dass wirklich alles mit einbezogen wird. Ja? Und das ist, und in dem Sinne auch integral, ja, das ist alles integriert. Und da gibt es ja einfach auch so viele verschiedene Entwicklungsstränge so und so viele verschiedene Aspekte und Bereiche. Und da finden wir es einfach wirklich auch schön, je mehr integriert sein kann, umso ganzheitlicher ist es. Oder je mehr die Entwicklung und auch die Bewusstseinsentwicklung sich auf möglichst vielen Ebenen und möglichst vielen Bereichen entfalten kann, umso ganzheitlicher kann das sie durchgängig sein und in sich stimmig sein am Ende.
Ja, zum Beispiel, manche Menschen sind unheimlich achtsam mit ihrem Körper, ja, also Athleten oder Leute,
Balletttänzer,
ja, die haben unheimliche Qualitäten, der strahlt durch die durch, die können ihren Körper so wunderbar bewegen und da haben die eine hohe Entwicklung von Achtsamkeit, könnte man sagen.
Körperbewusstsein.
Das kann manchmal so sein, du denkst, das ist ein Wunder, was die machen. Ja, ein Basketballspieler, der einen Sprung macht und dann so Duncan oder sowas, ja. Da denkt man, Mensch, das ist ja göttlich sozusagen, ja, wie die das machen. Die haben dann zum Beispiel eine sehr kinästhetisch hohe Entwicklung. Ja. Da strahlt das Bewusstsein durch diese Fähigkeiten durch. Andere Musiker, ja, die können wunderbare Töne erzeugen und Melodien. Und ja, das ist dann eine andere Intelligenz. Und manche können, ein Schachspieler, der irgendwie, weiß ich nicht, 20, 100 Züge im Voraus durchrechnet, der hat unglaubliche kognitive Intelligenz und kann da total fokussiert sein. Und das ist spannend, wie sich das Sein ausdrückt, ne, und wie das da so wirklich hohe Entwicklungen stattfinden und wie spannend das ist. Also die sozusagen, ne, diese verschiedenen Entwicklungsstränge, könnte man sagen.
Das heißt nicht, dass wir anstreben oder den Leuten beibringen und vermitteln wollen, dass sie jetzt auf allen Bereichen irgendwie olympiareif werden sollten. Ja, das halten wir für unrealistisch,
sind wir auch nicht,
ehrlich gesagt. Und doch gibt es irgendwie sowas wie, ja, einfach so eine integral gesunde Entwicklung, die nicht total einseitig wird und alles andere vernachlässigt. Ja, dann fängt es oft an zu kippen, weißt du, dann werden wir so tendenziell fachidiotisch. Und das ist oft nicht so bekömmlich. Und so in dem Sinne meine ich einfach, ja, wir haben jetzt vielleicht so diese Extrembeispiele genannt, um das zu verdeutlichen. Aber was ich meine, ist einfach, ja, auch Körper, ja, auch Hören, auch Sehen, auch Denken, auch Fühlen. Und durch all das kann das Bewusstsein hindurchleuchten. Und all dessen können wir uns bewusst sein und in all dem können wir achtsam sein. Und es wäre schade drum, irgendeinen dieser Bereiche komplett zu vernachlässigen. So, das wollte ich eigentlich hauptsächlich sagen.
Was heißt es, mit anderen Menschen achtsam umzugehen?
Ja, wichtig, finde ich total wichtig. Ja. Wie ich ganz wichtigen Bereich, ja.
Wir könnten sagen, was vielleicht erstmal im Kontrast, was es heißen würde, nicht achtsam mit ihm umzugehen. Und da sind sozusagen diese ganz schnellen Werturteile, die unser Verstand erstmal bringt über andere Leute sozusagen, eine Wertung, ja. Und das passiert sowieso, das passiert fast wie automatisch. Ich sehe jemanden und dann denke ich, oh mein Gott, ist der dick, ja, oder der sieht ein bisschen dümmlich aus. Das sind jetzt abwertende Sachen, es gibt natürlich auch, ne, ich sehe jemanden, oh, schlank, tolle Frau oder toller Mann oder so, ja. So schnelle Urteile, schnelle Wertung, wo wir denken, aha, ich weiß, wie die Welt ist, ich weiß, wie der andere ist, so, ne. Und da wäre Achtsamkeit halt sowas wie, das durchaus zu bemerken, wenn das auftaucht. Das ist eine Funktion, dass wir ganz schnell, unser Verstand auch ganz schnell Leute einschätzt und versucht einzuschätzen. Aber auch damit diesen Gedanken nicht unbedingt folgen muss oder nicht glauben muss, sondern immer noch eine offene Haltung bewahrt. Sowas wie, hey, der Mensch ist vielleicht, hat vielleicht ein großes Körpergewicht, ja, aber wenn ich den wirklich sehe, sozusagen mit einem ruhigen, stillen Geist, dann sehe ich vielleicht auch eine ganz andere Qualität, die durchscheint. Vielleicht hat er auch Qualitäten in einer anderen Richtung. Aber vor allen Dingen dieses Wertfreie heißt nicht, dass nicht Wertungen auftauchen. Aber dass wir noch die Offenheit haben, zu sehen, auch ohne Wertung. Beziehungsweise eigentlich ohne Wertung ist dann eigentlich auch sowas wie so eine natürliche Offenheit, eine natürliche Liebe oder ein natürliches Sehen von Schönheit auch da. Das braucht nicht mal gemacht werden. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Wenn der Geist die Wertungen dann wieder abfallen, dann hat alles seine Qualität, seine Schönheit. Insofern ist achtsames Sehen, achtsames Begegnen, hat was mit dieser Qualität von Offenheit, von den anderen wertschätzen zu tun.
Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt darin, das finde ich auch einen ganz wichtigen Teil dessen, dass das Teil der Verwirklichung für mich sein muss. Im Sinne von, ja, früher habe ich immer gesagt, so, okay, bei Self-Realization mit der Übersetzung, ja, dass es wirklich nur um Erkenntnis geht und nur um Selbsterkenntnis und Verwirklichung, okay, das wäre ja Actualization eigentlich, genau genommen in den Vokabeln, und das lassen wir mal außen vor. Inzwischen komme ich mehr und mehr dazu, dass ich sage, nee, ich finde auch das total wichtig, und vielleicht ist das genau auch dieser Übergang, über den ich gerade sprach, so wie ich es verstehe, zumindest von Meditation zu Achtsamkeit. Und dann eben auch Achtsamkeit im Umgang miteinander, dass wir auch da nicht so eine erleuchtete Fachidiotie entwickeln, weißt du, von ich und mein Bewusstsein und alles andere interessiert mich nicht, als ob es da dann wiederum eine Trennung gäbe. Ja, sondern ich finde es total wichtig, dass es sich eben auch in dem Sinne verwirklicht und in auch die Ebene von Wirklichkeit einwirkt und sich auswirkt, dass wir auch im Umgang miteinander achtsam sind, tatsächlich im Sinne von einander achten, auch wirklich bewusst wahrnehmen und erkennen und fühlen und auch da wieder möglichst mit den Sinnen wach und bewusst dabei sein. Und offen ist natürlich eine Grundvoraussetzung dafür, aber eben auch, ja, dass wir da still genug sind, im Sinne von wirklich auch geistig still genug, um den anderen tatsächlich hören und sehen und fühlen zu können und wahrnehmen zu können, ah, was ist denn da los? Was braucht's denn da vielleicht? Und so, dann erst kann auch eine wirklich achtsame Begegnung stattfinden.
Ich glaube, der Thich Nhat Hanh, ich weiß jetzt nicht, was sein Fachbegriff dafür ist, aber der hat sowas wie achtsames Zuhören oder sowas, ne? Was einfach auch heißt, den anderen zu sehen und auch zu hören, vielleicht was er sagt, und nicht sofort mit seinen Werturteilen oder seinen Meinungen, ich weiß, was du meinst, ach ja, und gleich, oder gleich einen Ratschlag oder gleich einen Lösungsversuch, sondern einfach so diese Offenheit des Herzens, einfach zuzuhören, sozusagen.
Sagt er dazu auch mit dem Herzen lauschen, oder irgendwie hatte der für so einen ganz schönen Begriff.
Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Name.
Ein schöner Name dafür.
Auf jeden Fall ist das, wendet er das ja auch. Er ist jetzt, glaube ich, auch schon alt und ich glaube auch schon ziemlich krank oder so. Aber er wendet das sozusagen auch in seiner Arbeit, hat das viel angewendet. So. Selbst bei heftigen Konflikten zum Beispiel, gibt es einen wunderschönen Film über ihn, wo Israelis und Palästinenser sozusagen da in seinem Camp aufeinandertreffen und die eigentlich sehr verfeindet, also jedenfalls die Gruppen, die sehr verfeindet dort sind sozusagen. Und die erzählen beide, wie sie das jeweils wahrnehmen. So. Und dadurch, dass sie es einfach offen erzählen und sich auch zuhören können, ohne sofort zu sagen, ja, aber und meine Meinung und so, sondern nur dieses offene Zuhören, achtsame Zuhören, passiert was. Da gibt es eine Resonanz von Mitspüren, Mitgefühl entwickeln und dann passieren auf einmal Dinge, wo die Feindschaften sich einfach auflösen. Ja, wo man sozusagen die Essenz im anderen sieht, eben dass der andere gar nicht ein getrenntes Wesen ist, sondern dass das dasselbe Gewahrsein ist, was dann dem anderen sozusagen präsent ist. Das Einssein wird dann wieder bespürt. Und das hat schon, das kann man eben auch achtsame Begegnungen nennen.
Wenn jemand sagt, okay, das hört sich gut an, ich möchte auch achtsam anderen Menschen gegenübertreten, aber es passiert ja auch dann, oder es kann passieren, dass irgendwas getriggert wird, ne, durch einen anderen Menschen. Also was heißt es dann, achtsam bleiben, wenn irgendwie eine Spannung hochkommt oder ein Widerstand und das direkt so, wenn ich nichts mache, geht es direkt ins Kämpferische und ich weiß selber nicht, warum. Was heißt es da oder wie könnte man damit achtsam umgehen?
Dann kann zunächst mal das schon die Achtsamkeit brauchen, überhaupt damit achtsam zu sein, zu merken so, wow, hier wird gerade was getriggert. Ja? Und achtsam auch mit dir selbst und deinen Empfindungen und Reaktionen umzugehen. Und das heißt dann eben auf die Weise, und das ist in gewissem Sinne eine erhöhte Achtsamkeit, die es da braucht, oder eine fortgeschrittene Übung in Achtsamkeit, ja, wirklich dafür achtsam sein zu können, dann nicht reaktiv zu werden. Ja. Und manchmal ist es vielleicht dann dran zu sagen, nicht unbedingt nach außen, aber zu dir zu sagen, okay, jetzt kann ich gerade nicht achtsam sein für mein Gegenüber, jetzt muss ich mich erstmal drum kümmern, achtsam mit dem umzugehen, was mit mir gerade los ist, damit es nicht in eine Reaktivität kippt und ich dem um die Ohren haue, was eigentlich in mir abgeht und da gar nicht hingehört. Ja, dann ist das vielleicht erstmal die verantwortungsbewusste und angemessene Vorgehensweise allen Beteiligten gegenüber, zu sagen so, ups, sorry, ich kann jetzt gerade nicht, ich muss mich mal eben aus dem Kontakt zurückziehen und erstmal klären, was hier eigentlich los ist und was das eigentlich braucht. Ja? Je öfter wir das geübt haben sozusagen, je besser wir damit liebevoll und friedlich umgehen können, umso leichter und schneller kann das gehen und braucht das Gegenüber manchmal nicht mal mehr zu merken. Oder können wir sogar was wirklich wie beiseite setzen, ja, können wir metaphorisch gesprochen, bildlich zu dem, was auch immer da an Wesen oder kindlichem Teil in uns reagiert, sagen, oh, okay, jetzt passt's gerade nicht, ich komme gleich auf dich zurück oder ja, bleib du mal ruhig hier sitzen und ich kümmere mich um dich und halte das, was auch immer da gebraucht wird. Und kann dann sogar gleichzeitig noch achtsam für mein Gegenüber da sein. Ja? Das wird manchmal gerade in einem begleitenden oder therapeutischen Kontext sogar wirklich gebraucht. Ja, dass du eben nicht sofort hochgehst, wenn irgendwas was in dir triggert. Und nicht, ja, therapeutisch nennen wir das dann, in eine Gegenübertragungsreaktion gehst im Extremfall. Sondern dass du merken kannst, ah, okay, hier wird gerade bei mir was ausgelöst. Das ist meins, das behalte ich bei mir. Darum kümmere ich mich. Und im Extremfall gehe ich damit in eine Supervision oder hole mir Unterstützung dafür. Das gehört gerade nicht dahin. Und idealerweise, wenn du damit geschickt bis professionell umgehst, kannst du das trennen und kannst das hier behalten und gleichzeitig im achtsamen Kontakt bleiben und dein Gegenüber weiter begleiten mit dem, was da gebraucht wird.
Man kann das so weit gehen, dass man also sagen muss, sorry, ich muss jetzt die Session abbrechen. Ich muss jetzt für mich selber schauen. Also das ist ja dann als gesellschaftlich gesehen irgendwie ja fast ein Unding oder so.
Ich würde es, glaube ich, auch nicht so tun, denn das könnte tatsächlich auch ganz schön was auslösen im Gegenüber. Ja, ich glaube, das wäre in dem Sinne so nicht unbedingt der geschickteste, oder zumindest würde ich es versuchen, dann anders zu formulieren. Aber klar, ja, Dann könntest du vielleicht sowas sagen wie, was weiß ich, irgendwie so, ja, vielleicht können wir da später nochmal weiterschauen oder so, ja, an dem Punkt würde ich das jetzt gerne mal auf Pause stellen und vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen oder, ja, oder du könntest eben das, was auch immer da aufgetaucht ist, sozusagen, und sei es hypnotherapeutisch, imaginär, woanders in eine Versorgung schicken. Ja? Wie Gunter Schmidt zum Beispiel, von dem wir da viel gelernt haben, der macht das ja auch mit inneren Anteilen, wenn Leute gerade innerlich selber mit was überfordert sind. Dass so eine traumatherapeutische Vorgehensweise ist ja dann irgendwie so überwältigende Anteile in den Tresor zu stecken. Da hat er gesagt, das fände er aber keinen sehr liebevollen Umgang damit. Ja, gerade wenn das so ein traumatisierter kindlicher Anteil ist, das wäre nicht nett, den in den Tresor zu sperren. Und dann sagt er, okay, den schickt er dann in den perfekten Kindergarten, wo der total liebevoll umsorgt ist. Ja, so, ich meine, ne, das könnte ich mir vorstellen, dass man sowas auch ähnlich dann auch in so einem Sinne machen könnte. Habe ich mir jetzt ehrlich gesagt noch nie vorher überlegt. Hast du dazu eine gute Idee oder wie würdest du damit umgehen?
Ja, ich glaube, das ist, ist sehr spezifisch sozusagen eigentlich schon für Leute, die irgendwie begleiten oder sowas. Ne? Und ich glaube tatsächlich, muss ich sagen, passiert ist uns das selten passiert. Das passiert Therapeuten relativ selten, weil oft auch da einfach so eine Autorität ist oder so eine Kraft durch dich kommt, die einfach für den anderen da ist und die tatsächlich das wie von alleine wegstellt sozusagen. Ne? So und aber
wir
natürlich
üben das auch mit den Leuten in der Regel. Also mit den Leuten, die wir ausbilden, üben wir das auch, dass sie wirklich das für sich selber erstmal beiseite stellen können und weiterhin für ihr Gegenüber da sein können. Ja. Ich finde das tatsächlich ganz wichtig, dass da, ne, dass das.
Und, aber selbst wenn das so, ich weiß, mich erinnere mich gerade an Marshall Rosenberg, für den wir ja auch eine große Achtung haben, gewaltfreie Kommunikation, der auch sehr gute Arbeit gemacht hat. Ich glaube, der erwähnt auch mal, dass er irgendwann auch bei so einer Großsitzung dann sagen musste, tut mir leid, ich komme gleich wieder, ich muss mal eben rausgehen sozusagen, weil ihn irgendwas so tief berührt hat oder sowas und dann hat er sich da irgendwie stabilisiert sozusagen und dann ist er wieder reingekommen und es ging weiter. So, also, was, wer weiß, ist alles Mögliche. Ja, aber wenn man, ja, keine Ahnung, auch da gibt es keine Patentrezepte. Ja.
Wir sind jetzt in die therapeutische Situation gekommen, ich meine aber eigentlich auch allgemeiner im gesellschaftlichen Leben, wo man nicht manchmal nicht einfach aus einer Situation raus kann, ne? Weil es einfach beruflich oder ja.
Auch aus den meisten Situationen kannst du raus und sei es, dass du kurz aufs Klo gehst und dich da wieder runterholst. Ja. So.
Und manchmal gibt es Überraschungen, gerade wenn du es einfach auch zulässt, dass du berührt bist, meinetwegen. Ja, also wir kommen ja, ne, ist was getriggert wird, ist ja letztendlich auch immer, könnte man sagen, ein verletzlicher Anteil von uns. Ja, wir sind auf der relativen Ebene ja auch sehr verletzliche Wesen. Unser kleines Ich, sag ich mal, das kann leicht angegriffen werden, sozusagen. Und wenn sozusagen da irgendwie eine vermeintliche Verletzung oder Verletzlichkeit passiert, dann erleben wir vielleicht Angst, manchmal auch gleich eine Wutreaktion oder Traurigkeit, ja. Und dann denken wir, oh, das müsste ich jetzt aber irgendwie verstecken oder das ist nicht gut, ja. Aber meine Erfahrung zum Beispiel mit Traurigkeit ist eigentlich, wenn sie wirklich gespürt wird, wenn du es einfach zulässt und vielleicht sogar auch ausdrückst, Mensch, das ne, berührt mich jetzt und das macht mich traurig oder ich erlebe gerade Traurigkeit, wenn das wirklich offen zugelassen wird, für die meisten Menschen ist das gar nicht so, dass das so schlimm ist, sondern oft gibt es dann so einen Zuspruch und so ein, weil das kennen wir alle in uns, so, und dann gibt es oft so eine Art von, es kann doch irgendwie weitergehen, die Situation, vielleicht sogar offener, auch von den anderen. Und manchmal muss man sich doch zurückziehen und sagen, ich kann jetzt nicht, tut mir leid, ich brauche einen Raum für mich oder so. Sehr unterschiedlich.
Was genau heißt sich stabilisieren? Also benutzt man dafür eine Technik oder macht das jeder anders? Oder was passiert da innerlich?
Je nachdem, was gerade gebraucht wird. Ja, ich würde sagen, es geht ja eigentlich dann eher darum, dass irgendwas so destabilisiert wurde sozusagen. Und dann schauen wir, okay, was braucht das, damit es wieder zur Ruhe kommen kann?
Und oft braucht es einfach ein offenes Erleben, wo einfach alles erlaubt ist, was gerade im Erleben auftaucht, dass es wirklich da sein darf. Vielleicht, man könnte sagen, manchmal ist es ein Bild von, es darf alles gehalten werden, sozusagen, oder es wird einfach liebevoll umarmt oder so, ja. Manchmal braucht es auch gar nicht diese liebevollen Umarmungen, sondern einfach, es darf einfach da sein. Es darf sich so bewegen, wie sich's will. Und es muss nicht weggehalten werden, es muss nicht erklärt werden, sondern es darf einfach fließen. Ne? Und dann passiert, würde ich sagen, oft so eine Stabilisation in dem Sinne, dass wir dann wieder dass sozusagen diese Erfahrungen als vergänglich erlebt werden, dass die sozusagen, wir merken auch die Emotionen, die, das ist ja auch nur eine Energie, die kommt und geht wieder. Und dann merken wir auch wieder das, zumindest wenn es schon mal erfahren wurde, sozusagen das, was stabil im Hintergrund die ganze Zeit da ist, ja, nämlich unsere wahre Natur, das stille Gewahrsein. Das ist ja in gewisser Weise das Stabilste überhaupt. Ja. Das ist das, was immer da ist, während alle anderen Erscheinungen kommen und gehen. Und gerade auch die großen Gefühlswellen, die kommen und gehen ja auch. Und stilles Gewahrsein ist in gewisser Weise das Stabilste. Insofern ist ein Aspekt davon, sich daran zu gründen und dann immer auch wieder, wenn das erschüttert wird, zu sehen, was kann wirklich erschüttert werden und wie ist es, die Erschütterung zuzulassen und was ist vielleicht als unerschütterliche Wahrheit immer noch präsent. Manchmal braucht es ein bisschen mehr, für manche ist es so, wie dass sie das schon erfahren haben und sich da Zutrauen haben, das sozusagen alles auch wirklich zu erleben, was da auftaucht an Erschütterung. Und jetzt kommen wir ein bisschen zu dem Thema Trauma auch. Für manche ist es dann, braucht es manchmal ein bisschen mehr Unterstützung noch, weil diese Erschütterung dann vielleicht so heftig ist, dass die was antriggert, dass so Abwehrmechanismen passieren, dass es nicht einfach fließen darf, sondern dass man wieder in so eine Art Einfrieren geht oder totaler Rückzug oder ja, dann braucht es manchmal auch ein bisschen mehr an oder eine andere Art von Unterstützung auch, um Stabilisation zu erfahren. Und die kann dann oft erfahren werden auch dadurch, dass wir sozusagen, ja, man könnte sagen, unserem Nervensystem wie zum Beispiel positive Bilder geben, ja, oder irgendwie sozusagen ein Erleben, uns in ein Erleben hineinversetzen, was eine Stabilisation an sich fördert. Das kann zum Beispiel sowas sein wie ein sicherer Ort, eine Imagination, wo fühle ich mich besonders wohl. Jetzt gar nicht so sehr auf der Ebene von Leere und einfach sein, sondern so etwas wie, ja, sicherer Ort ist so ein klassischer hypnotherapeutischer Begriff, wo man wirklich auch sich imaginieren kann. Ich bin an einem bestimmten Ort, der ist sicher, der ist geschützt, da habe ich vielleicht sogar noch irgendwelche Wesen, die mich herum sind, die irgendwie mich stabilisieren. Da ist das Wetter genauso, wie ich es haben will. Da ist genau das Richtige, um vielleicht sogar irgendwelche Schutzwelle, die da sind, die mich schützen, falls irgendwelches überwältigendes Erleben kommt. So, ja, da gehen wir sozusagen ein bisschen in die Richtung, dass das, was eigentlich Schutz und Sicherheit ist, mehr auf der physischen Ebene gespürt wird. Nicht so sehr in der Leere an sich, sondern in dem, wie sich das in den Sinnen zeigt.
Viele fragen ja auch Menschen, die zu ihnen kommen, erstmal, also um ihnen eine Sicherheit zu geben, schau dich mal um, was ist hier? Ist hier was unsicher? Ne? Also, ja, kannst du dich hier sicher fühlen? Ist hier irgendeine Gefahr? Und dadurch wird das Gefühl von Sicherheit jetzt hier im Moment gespürt. Ne? Und da kann sich schon was lösen, kann irgendwie eine andere Wahrnehmung da sein.
Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ne? Aber klar, wenn jetzt gerade auch keine Gefahr da ist oder beziehungsweise dann zu fokussieren auf die Sicherheit, das ist ja immer die Frage, wo fokussieren wir hin? Ne? Ich meine, jetzt zu fragen, gibt es hier jetzt keine Gefahr oder sieh doch mal, dass keine Gefahr da ist, vielleicht. Auch das kann sinnvoll sein, aber hypnotherapeutisch fokussieren wir da eher auf Gefahr und sozusagen, ne, zum Beispiel, wenn ich jemand sage, du brauchst doch keine Angst zu haben, wir brauchen jetzt einfach keine Angst zu haben, dass das Gebäude hier zusammenstürzt.
Und vorher sind wir vielleicht nicht mal auf die Idee gekommen, aber auf einmal kriegen wir genau die Angst.
Dann ist das vielleicht nicht so Sicherheitsgefühl fördernd, ja. Aber wenn ich zum Beispiel sage, ja, wir sind hier in einem sicheren Raum und diese Wände sind gut gebaut und der Boden trägt uns und ja, so, dann fokussiere ich eher auf ein sicheres Erleben, was dann hilfreich sein kann.
Und auch das kann einfach ein Aspekt dessen sein, überhaupt in die Wahrnehmung jetzt aktuell hier zu kommen, ja? Weil wir oft in Katastrophenfantasien und Angstvorstellungen unterwegs sind oder auch diese traumatischen Gefühle eigentlich eher irgendwo in der Vergangenheit oder in Fantasien im Grunde in dem Moment stecken. Und allein dafür kann das nützlich sein, zu sagen, ah, okay, schau dich doch erstmal in Ruhe um. Ach, hier bin ich, okay. Ja? Jetzt bin ich hier. Hier ist ja gerade tatsächlich keine Gefahr. Jetzt bin ich in Sicherheit. Ja, allein das hilft schon, wirklich in diese Außensinne zu gehen und in die aktuelle Wahrnehmung dieser Situation und dieses Moments hilft, rauszukommen aus den gruseligen Vorstellungen. und aus dem Alarmzustand, der manchmal in unserem Körper ausgelöst wird, einfach durch innere Reize. Und dann ist es sinnvoll, lieber auf die Äußeren zu fokussieren, die gerade friedlich sind.
Ja, wie ich es verstanden habe, braucht es ja noch nicht mal eine Fantasie, sondern die Welt wird einfach so unsicher wahrgenommen, weil das Gefühl in der Kindheit so permanent war, dass es als natürlich angesehen wurde. Es wird gar nicht mehr abgeschaltet. Ne? Mhm. Also,
ja, und wenn wir davon sprechen, dass da Katastrophenfantasien sind, das heißt nicht, dass die bewusst sein müssen.
Ja. Ja.
Aber oft gibt es sowas wie, dass auf unbewussten Ebenen doch so eine Haltung ist, irgendwie von hinschauen, wo es gefährlich ist. So. Also eigentlich wirklich ganz, ganz nüchtern betrachtet, kann es eigentlich keine Angst geben, keine leidvolle Angst, wenn nicht irgendwo doch was angenommen wird, dass irgendwas Gefährliches passieren könnte. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es uns bewusst ist. Vielleicht ist es auch nur so ein Gefühl wie, oh, das ist eine komische, dunkle Energie sozusagen. Ja, das müssen nicht konkrete Bilder sein, ja, aber irgendwie, oh, so, und deshalb muss ich mich schützen, deshalb muss ich irgendwie mich dicht machen oder einfrieren oder so. Jedenfalls, wenn wir sozusagen auf diese bildliche Ebene gehen, dann ist das oft sehr hilfreich, das mit einzubeziehen. So. Das heißt nicht, dass es immer bewusst sein muss.
Und vielleicht, aber da können wir ja vielleicht dann nachher auch nochmal mit dem Trauma-Experten drüber sprechen, wenn wir jetzt da sehr so in diese Bereiche gehen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es da Sinn macht, auch nochmal so ein bisschen zu differenzieren, dass es einerseits okay im Nervensystem so diese latente Übererregung und Überspannung gibt, ja, und die einfach körperlich dann da ist sozusagen. Und trotzdem gibt es wie dann oben drüber noch oder zusätzlich diese Phänomene, die dann in der Traumatherapie auch als Dissoziation und Assoziation eine ganz wichtige Rolle spielen, im Sinne von Dissoziation heißt getrennt sein von etwas, ja, nicht da mittendrin sein, und Assoziation heißt mittendrin sein. Ja, das ist jetzt ein interessantes Ding, da habe ich mal mit einer befreundeten Traumatherapeutin festgestellt, dass wir die Begriffe genau andersrum verwendet haben in der Lila Therapy, so wie ich es gelernt habe oder so wie wir es hypnotherapeutisch dann verwenden und so wie sie das traumatherapeutisch verwendet hat. Aber sinnvoll ist auf jeden Fall zu sehen, okay, bist du assoziiert mit den Gruselvorstellungen oder dem Erleben von Überwältigung und Gefahr, oder bist du assoziiert mit dem Erleben von, okay, hier ist es sicher und ich habe Zugang zu meinen Ressourcen und zur Kraft und zu Schutz, ja? Oder ist es eben von dem einen oder von dem anderen dissoziiert? Und dann ist es auf jeden Fall sinnvoll, gerade wenn wir merken, okay, wir sind dissoziiert von dem, wo eigentlich Ressourcen und Schutz und Wohlbehagen sind, und wir sind assoziiert stattdessen mit dem schrecklichen, überwältigenden, destabilisierenden, dann ist es auf jeden Fall wichtig, da erstmal rauszukommen. Ja, und rauszukommen und zu dissoziieren eigentlich von dem Erleben der Gefahr und zu assoziieren mit dem Erleben von Kraft oder Schutz oder Wärme oder Geborgenheit oder Liebe oder was auch immer da halt gerade gebraucht wird. Und dafür kann es allein schon helfen, genau diesen Zwischenschritt zumindest zu machen, ja, zu sagen, so, jetzt guck dich doch erstmal hier um, ja, hier sind wir, jetzt sind wir, hier ist tatsächlich gerade alles in Ordnung. Das kann schon dafür helfen, zu dissoziieren aus einem überwältigenden Erleben und zu assoziieren mit einem wohlwollenden Umfeld.
Braucht man dazu immer Kontakt, also zum Beispiel Augenkontakt oder Berührung, oder kann man das auch alleine?
Je nachdem, wie heftig das ist oder wie gut geübt das schon ist, da rauszukommen. Ich würde sagen, ja, na klar, kann man das auch alleine, aber manchmal eben nicht. Ja, wenn es zu extrem ist oder wenn es zu überwältigend ist, dann, na klar, kann das sinnvoll und nützlich sein. Und ich weiß auf jeden Fall von einigen Fällen, wo ich echt schon Leute dazu angehalten habe, mal die Augen aufzumachen und mich anzugucken, oder dass ich sogar irgendwie wirklich gesagt habe, so, jetzt komm da nochmal raus und schau dich mal hier um oder guck mich mal an, ja, weil sie zu sehr assoziiert haben mit dem traumatischen Erleben und zu sehr dissoziiert waren in dem Moment von wirklich hier sein und mit dem Wohltuenden verbunden sein. So, und dann ist es sinnvoll, das zu unterbrechen, würde ich sagen, auf jeden Fall, ja. Und dafür kann dann eben auch ein Kontakt hilfreich sein und dafür kann es sehr hilfreich sein, dass jemand da ist, wer da nicht gerade mit in den Strudel gesogen wird. So, zur Unterstützung.
Und letztendlich muss natürlich auch diese Fähigkeit, sich aus den Leidensmustern rauszuziehen und sich in ein anderes Erleben auch ja, in sich zu entdecken. Klar, wenn das nur in dem therapeutischen Kontext immer passiert, da kann sich was übertragen in den Alltag, aber es kann ja auch, also ich weiß zum Beispiel, und das vermitteln wir ja auch, so die Luise Reddemann, klassische Traumatherapeutin, die gibt dann auch ihren Klienten Übungen mit, sozusagen, dass sie dann mal zwischendurch, also eine einfache Übung ist zum Beispiel, den Körper durchzugehen in verschiedenen Körperteile und sich daran mal zu erinnern, welche angenehmen Erfahrungen vermittelt mir zum Beispiel meine Füße. Ne? So. Ja. Und also kann man den ganzen Körper durchgehen. Welche angenehmen Erfahrungen habe ich zum Beispiel beim Spüren meiner Nase? So, immer ganz einfach. So, solche Sachen, das kann manchmal sehr sinnvoll sein, dass Leute lernen, ach ja, da kann ich ja, wenn ich mir so eine Frage stelle und dem nachspüre, dann spüre ich vielleicht auch immer, ja, ich weiß genau, wie man über Sand geht oder über eine Wiese und dann kann ich mich so wohlfühlen, ja. Und natürlich, alle möglichen Meditationstechniken sind ja eigentlich auch, dass wir uns verbinden mit einem angenehmen, wohltuenden und deshalb auch in gewisser Weise sicheren Erleben. So. Und das kann man natürlich auch schulen, sich selbst, so über Meditation, über Techniken. So. Und für diejenigen, die gerade dazu neigen, sozusagen immer wieder in das traumatische Erleben zurückzukippen, ist es schon sehr sinnvoll, das auch nicht nur in der Therapie zu machen, sondern auch irgendwie sie zu schauen, was unterstützt mich dann außerhalb da, auch wenn ich alleine bin. Und ich meine, ja, mein System ist nicht unbedingt mit so schweren Traumata belastet gewesen, ja, aber trotzdem war es natürlich auch für mich unheimlich wichtig irgendwie, dass ich nicht nur während ich im Satsang bin, mit meinen Lehrern irgendwie diese tiefe Stille erlebt habe, sondern auch immer wieder, wie, wenn ich alleine bin, was ist dann, ja, wenn ich mich alleine still hinsetze, gibt es da eine Möglichkeit, wenn dann Verwirrung da ist oder Leiden, ja, zu schauen, ob diese Stille in dem Fall nicht auch da ist.
Ist es hilfreich, also im täglichen Leben einfach auch offen damit zu sein, einfach auch sagen, was du jetzt gerade gemacht hast oder so, das macht mich traurig oder das triggert bei mir was und offen das Gefühl dann zu zeigen, ist das hilfreich oder muss man einfach gucken, ob das der Situation angepasst ist?
Das würde ich sagen, ja. Manchmal passt es und manchmal nicht. Und wie Thorsten schon sagte, manchmal erleben wir Überraschungen, ja. Aber ja, manchmal passt es nicht in den Kontext oder würde vielleicht auch jemand anders überfordern gerade oder ja, wenn dann jemand anders wiederum sofort eine Anklage darin hört oder sich irgendwie beschuldigt fühlt damit, so dann geht das oft eher nach hinten los. So, aber klar, in den meisten Beziehungen und vor allem in näheren Beziehungen kann das sehr bereichernd sein und sehr schön sein, transparent zu sein und offen mit solchen Sachen auch umzugehen. So, ja, je nachdem. Ja,
ein vertrauensvoller Rahmen da ist, aber es gibt natürlich auch Settings, nichts gegen Bauarbeiter, sag ich mal, aber wenn man in Settings ist, sozusagen, wo so ein rauer Umgangston herrscht und so, schieb doch mal die Ziegelsteine rüber, da weißt du Arschloch, so ungefähr. Ja, es gibt ja unterschiedliche Kommunikationsformen und Muster und Kulturen sozusagen.
Die auf ihre Weise liebevoll sein können.
Das macht mich jetzt aber traurig, dass du mich da zu dieser Arbeit aufforderst oder sowas, da kriegst du vielleicht noch einen drauf. Ne? So, also, das ist sehr settingabhängig. Aber es ist natürlich schön, wenn die Offenheit da ist und man einfach das teilen kann und mitteilen kann, möglichst sozusagen in Ich-Botschaften und nicht so sehr in Vorwürfen. Aber wir neigen ja auch ganz schnell dazu, wenn was in uns getriggert wurde, das nicht einfach nur als unsere eigene Erfahrung zu beschreiben, sondern ganz schnell wie, ich bin verletzt, weil du. Ja? Oder ich fühle mich jetzt traurig, weil du. Oder ich werde wütend, weil du mich ja wütend gemacht hast. So, das ist natürlich auch eine Kunst, bei sich zu bleiben und das auch in der Kommunikation so wirklich authentisch mitzuteilen, so, ist nicht so ganz so einfach. Also ist gerade in Beziehungen, manchmal auch in vertrauensvollen Beziehungen, neigt man manchmal dazu zu sagen, du machst mich wütend oder so. Oder? Das ist ja eigentlich sozusagen von der spirituellen Dimension und auch von der Hirnforschung her, ist es eigentlich klar, niemand kann eigentlich einen wütend machen, wenn ich die inneren Verarbeitungsprozesse so verdrahtet oder sagen wir so, gerade in ein Netzwerk aktiviert sind, dass das in mir Wut auslöst. Ja? Das ist wirklich was wir interpretieren, was wir wahrnehmen, oft viel auf unbewussten Ebenen, was unser Erleben dann jeweils formt.
Ja, wir haben ja jetzt schon, oder ihr habt schon öfters jetzt Gefühle erwähnt. Achtsam mit Gefühlen sein, heißt sie überhaupt zu fühlen? Ist das schon achtsam, dass man sie überhaupt fühlt?
Das ist ein erster Schritt, ja. Oder ich würde sagen, klar, das ist schon ein Aspekt von Achtsamkeit, sie überhaupt zu fühlen. Und dann würde ich hinzunehmen, eben, dass wir sie auf eine nicht reaktive Weise fühlen können. Dass wir immer feiner und genauer das pure Gefühl an sich fühlen können. Denn in aller Regel sind wir erstmal oft so konditioniert oder sind das sehr gewöhnt, haben das gut geübt, eigentlich schon unsere Reaktionen auf die Gefühle wahrzunehmen, eher als die Gefühle an sich. So, und da würde ich sagen, ist das dann auch schon wieder eine Form von Achtsamkeitsübung tatsächlich, ja, das genauer differenzieren zu können, ja, wahrnehmen zu können. Ah, okay, das ist jetzt schon irgendwie eine Bewertung, eine Interpretation, eine Reaktion. Und was ist das Gefühl an sich? Ja, je feiner, stiller, achtsamer wir einfach das Gefühl selbst fühlen können, umso friedlicher und liebevoller ist das auch schon wieder.
Womit fühlt man?
Was meinst du, womit fühlt man? Mit welchem Organ oder mit welchem Sinn? Oder?
Wie fühlt man? Huh. Womit fühlt man?
Tja.
Fühlt man, ist ein Gefühl immer körperlich? Das heißt, zum Beispiel, wird ein Gefühl eigentlich nur körperlich, wenn es nicht richtig gefühlt wird? Also wenn zum Beispiel eine Verengung fühlt man, aber das ist da ja dann schon ein Unterdrücken quasi des Gefühles. Also sind Gefühle körperlich immer oder nicht körperlich und womit fühlt man eigentlich?
Ich würde sagen, auf eine Weise sind Gefühle eher sowas wie so quasi körperlich. Oder weißt du, oftmals ist es ja, sagen wir mal, so ein emotionaler Schmerz, ist ja nicht unbedingt wirklich körperlich, aber manchmal so als ob das irgendwo im Körper wehtun würde. So, und in dem Sinne sind so emotionale Gefühle irgendwie, das ist sowas zwischen Körper und Geist, so.
Was heißt jetzt emotionale Gefühle? Also es gibt Leute, die sagen, also Gefühle und Emotionen ist das Gleiche, ja. Manche unterscheiden dann noch und jetzt nimmst das eine aber als, um es noch klarer auszudrücken.
Oder da kommen wir jetzt wieder in den Begriffsdefinitionsbereich, ja, je nachdem, wie wir dann welches Wort einfach festlegen sozusagen. Ich meinte jetzt gerade mit emotionale Gefühle eben in Abgrenzung zu tatsächlich körperlichem Spüren. Ja? Wir sprechen tatsächlich auch im Enneagramm manchmal davon, dass wir sagen, okay, wir haben einen physischen, einen emotionalen und einen mentalen Körper. Ja? Das ist natürlich auf eine Weise bildlich gesprochen. Ja? Und doch ist das so, wie als ob es da sowas gibt, so verschiedene Körper. Ja? Wie wirklich der grobstoffliche, physische Körper und der emotionale Körper oder da, wo eben diese Gefühle leben, die eher auf einer anderen Ebene schwingen. Das ist, einerseits ist das oft sehr sinnvoll, gerade wenn wir sonst nur in den Gedanken darüber reden, mal rauszukommen und zu sagen, okay, und wo im Körper fühlst du das denn am ehesten oder, ja, so, oder wie fühlt sich das im Körper an? Aber es ist ja trotzdem was anderes als tatsächlich was Körperliches. Weißt du? Das ist so.
Ja, das kann verbunden sein mit einer körperlichen Reaktion.
Ja.
Oder Empfindung.
Ja.
Aber es ist. Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich meine, wenn ich ein Gefühl wirklich richtig wahrnehme, dann nehme ich das irgendwie überall wahr. Also, es ist nicht irgendwie auf dem Fokus. Das ist.
Ja, oder. Das ist, müssten wir halt vielleicht jeweils konkreter schauen, ja. Ist die Frage, so, ne? Wenn wir zum Beispiel Angst, wenn wir mal irgendwie, wir können es ja so ein bisschen mal konkreter werden, wenn wir irgendwie Angst wahrnehmen oder sagen, ich erlebe jetzt Angst oder so, ja, dann so nach der hypnotherapeutischen Sichtweise ist das eigentlich ein Muster erleben, was so zu die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Elementen zusammenkommt. Einmal denke ich vielleicht, oh ja, ich habe Angst, ja, ja, so, dann wäre das wäre ein Element wie, ich benenne es auch schon als Angst, ja, ich habe so einen Namen und so ein Etikett, das tue ich drauf. Dann gibt es vielleicht sowas wie, da gibt es eine energetische Welle, wie so, was ich höre, was du mir ansprichst, wie so, das ist wie eine Aktivierung von Energie, die vielleicht fast wie im ganzen Körper ist, so, wie, ist einfach Angst in meinem Körperraum, könnte man sagen, vielleicht sogar über die Raumgrenzen hinweg von meinem Körper, so höre ich, ja, das ist so mehr dieses Energetische. Und dann kommt vielleicht auch gleichzeitig noch so eine Reaktion, die ich ziehe mich ein bisschen zusammen. Oder aber auch selbst dieses Energetische ist meistens so, weiß ich nicht, wie du Angst erlebst. Auf der einen Seite ist es überall, aber es ist vielleicht ein bisschen mehr auch, bei mir wäre es zum Beispiel mehr in so einer Armenergie irgendwie so, hier so. Ne? Mein kleiner Zeh ist, weiß ich nicht, ob der die Energie, der könnte sie auch mitkriegen, aber kriegt sie ein bisschen anders mit als dieser Körperbereich. Also es ist schon wie...
Ist das nicht die Reaktion auf das Gefühl? Also ich meine, es passiert sowieso komplex in der Situation. Also wenn ich Angst habe, stellt der Körper mir direkt Ressourcen zur Verfügung, nämlich eben wegzulaufen oder in den Kampf zu gehen.
Ja, das ist, würde ich sagen, das ist das Energetische. Da wird Energie freigesetzt und die kannst du spüren. Ja. Die Reaktion wäre dann vielleicht irgendwie sagen, die weitere Reaktion wäre zu sagen, oh, es ist irgendwas falsch oder ich muss mich jetzt irgendwie... schützen und mich zusammenziehen oder sowas. Und dann wird Angst ja auch enge und Angst ist ja auch nah verwandt sprachlich, dass wir uns dann irgendwie zusammenziehen. Auch das ist eine Schutzreaktion. Aber ja, eigentlich ist das Erleben und sich das Energie zur Verfügung stellen eigentlich ja nichts Schlimmes. Und das kann auch wie durch den ganzen Körper gehen und dann wird das so erlebt. Ja. Auf einer bestimmten Ebene glaube ich auch, das finde ich manchmal hilfreich zu sehen, wie da gibt es auch sozusagen innere Bilder, die wir haben. Vielleicht ist es, wie manchmal sagen wir ja, laden wir dazu ein, lass doch die Angst einfach brennen, ja. Oder lass dich in der Wut pulsieren, sozusagen, irgendwie. Oder explodieren, ja. Das ist auch noch eine Ebene, die dazukommt, dass wir unser Erleben auch oft so als eine Art von Bild erleben, irgendwie innerlich auch verarbeiten, ja. Und dann dürfen wir sagen, okay, dann kommt eine Welle von Angst, die mich durch mich durchrauscht. Und wenn das alles direkt erlebt werden kann, ist das ja auch kein Problem. Problem wird es dann, wenn es irgendwie übermäßig kontrolliert werden will oder irgendwie die Bedeutung gegeben wird, dass damit was falsch ist und all das. Oder wir wollen die Angst kontrollieren, indem wir genau fragen, warum ist sie jetzt genau da und irgendwie gehen dann in den Kopf damit sozusagen. Insofern so ein bisschen wie deine Frage, wie fühle ich oder womit fühle ich, das ist auf jeden Fall was, wer kam, ich habe am Anfang vielleicht auch missverstanden, wie fühle ich sozusagen. Es ist ja oft ist sozusagen so ein lebendiges in Kontakt kommen mit den Emotionen, achtsames Erleben, eigentlich ein Stück weit auch raus aus den mentalen Überlegungen, die irgendwie, die meisten Leute erleben das ja sozusagen im Kopf zu sein, wie oben zu sein, nachzudenken, oh, hier und mehr auf die Gedanken zu schauen und wirklich die Aufmerksamkeit runtersinken zu lassen in das Körperliche oder Energetische, was eher sozusagen auch mit dem Körper gespürt wird oder im Körperraum, das ist oft eine Einladung, die hilfreich sein kann, wenn es das Interesse ist, das zu erkunden. Und das ist etwas, was wir auch nicht so schnell gewohnt sind. Wir sind eher gewohnt, mental mit unseren Emotionen umzugehen. Und so im Rationalen. Und wirklich einfach nur zu fühlen, das ist etwas Ungewohntes für viele Menschen. Aber kann dann auch wiederum sehr befreiend sein. Uns ist auch wieder sehr integrierend sein, dass wir uns nicht von unseren Emotionen abspalten müssen, sondern sie einfach als Teil des ganzen Erlebens mit erleben dürfen.
Ist es immer gut, ein Gefühl zu benennen oder ist es immer schon der Anfang von einer Geschichte?
Oh, es ist auf eine Art der Anfang von einer Geschichte. Eine Geschichte fängt mit einem Wort an.
Und manchmal ist es schon gut, zu dem Anfang zurückzukommen, ja, im Sinne von, ja, manchmal ist es sehr nützlich und sehr sinnvoll, ein Gefühl zu benennen. Und dann kann es manchmal sehr sinnvoll und sehr nützlich sein, auch diese Benennung zu lassen und das Gefühl noch vor dem Namen zu fühlen, bevor wir überhaupt sagen können, was das ist.
Gebt ihr Empfehlungen, wenn jemand sagt zum Beispiel, ja, ich ich würde eigentlich gern was fühlen, aber da ist nicht so direkt was oder da ist gar nichts. Gibt es eine Methode, zum Fühlen zu kommen, wenn es nicht so offensichtlich ist?
Eigentlich geben wir ja in dem Sinne nie oder optimalerweise nie eine Empfehlung, wenn wir nicht vorher wissen, was möchte diese Person eigentlich. Ja? So, was ist eigentlich, ich meine, das ist eine Sache, die im Beraterischen ist es eigentlich immer ganz gut, auch das Anliegen zu klären. Was will eine Person? Will sie gerne ins Fühlen kommen und weshalb? Mit welchen Zielen? Ja? Es geht ja nicht um das Ziel eigentlich, wenn man nicht fühlen will und damit glücklich ist, warum soll man dann überhaupt fühlen lernen?
Wenn ich zum Beispiel sage, ich weiß, wenn ich fühle, ist das Leben einfach vollständiger und ich fühle mich lebendiger und es fühlt sich einfach runder an und es ist einfacher und ich bin ruhiger dann. Der Körper relaxt mehr, wenn das Gefühl gefühlt wird.
Ja, ja, das wäre dann ja eine Motivation, sich damit vertrauter zu machen, mit direktem Fühlen, wenn das so erlebt wird. Dann, was war dann deine Frage weiter, dein Empfehlung?
Ja, was, und ich sage aber, ich gucke jetzt, was fühle ich, aber ich fühle nichts. Was könnt ihr dann raten? Könnt ihr dann was raten?
Manchmal wird einfach nichts gefühlt, ja, und manchmal wird aber etwas gefühlt und es wird vermieden. Ja, und das würde ich sagen, ist das Wesentliche. Es geht nicht darum, einfach per se irgendwas zu fühlen, nur um irgendwas zu fühlen. Ja, wir wollen ja dann auch nicht rumlaufen und irgendwelche künstlich generierten Gefühle fühlen. Das ist ja auch nicht Sinn der Übung, sondern wahrscheinlich, selbst wenn jemand sowas sagt und uns so einen Auftrag gibt, wie du ihn gerade so vorgeschlagen hast, dann würde ich sagen, auch da geht es ja darum, authentisch und wirklich zu fühlen, was gerade frisch hier ist.
Fühlen, was dann, da ist, nicht irgendwas.
Genau,
ne?
Ja, genau. Ja. Und dann würde ich sagen, ja, sehr praktisch und konkret können wir schauen, okay, wie machst du das nicht zu fühlen, damit du damit aufhören kannst. Denn ganz genau genommen muss Fühlen nicht gemacht werden. Ja, ich sage oft, Fühlen ist eine sehr passive Aktivität. Ja, schon aktiv im Sinne von, es braucht, dass du bewusst und wach und offen dabei bist, um das bewusst zu erleben. Aber es ist sehr passiv im Sinne von, du machst das nicht, du brauchst da nichts zu machen. Wenn ein Gefühl da ist, um das zu fühlen, brauchst du nur hier zu sein und offen dafür, es zu fühlen. Du musst irgendwas machen, um es nicht zu fühlen. Du musst dich irgendwie ablenken, verschließen, irgendwas anderes stattdessen machen. Ja? Du musst irgendwas machen, um nicht zu fühlen. Und das können wir entdecken. Und dann können wir sehen, wie das aufhören kann, damit du dann einfach fühlst, weil du einfach hier und bewusst bist und offen dafür zu fühlen. Und klar kannst du auch da wiederum im Sinne von Achtsamkeit deine Aufmerksamkeit mehr auf das lenken, wo gefühlt wird, ja, oder wie gefühlt wird. So, jetzt verstehe ich deine Eingangsfrage auch nochmal besser im Sinne von, okay, ja, dafür müssen wir manchmal eher in so körperliche oder quasi körperliche, eben emotionale Bereiche unserer Aufmerksamkeit kommen und raus aus dem ich überlege mir, was ich fühle, indem ich lauter Bilder produziere oder in Fantasien gehe. Ja? Sondern dann ist es sinnvoller, wirklich überhaupt in diese emotionalen und körperlichen Bereiche hineinzusinken, wieder mit der Aufmerksamkeit, könnten wir sagen.
Also mir hilft es, das hat mir auch jemand gesagt, wenn ich spüre, da ist irgendwas, aber ich fühle nichts, dass ich einfach erstmal zu dem Nichts gehe und da versuche, da reinzufühlen. Und dann kann es sein, dass ich das da ja irgendwie vielleicht erst am Rand und nur ganz leicht, aber irgendwie dann dem näher komme und es auf einmal dann irgendwie klar wird, was das Gefühl eigentlich ist.
Das stimmt.
Das stimmt, ja.
Da würden wir auch anfangen im Sinne von, okay, wenn du nichts fühlst, gut, dann fühlst du eben erstmal nichts. Dann erlaubst du dir da reinzugehen und dann sind wir von da aus weiter.
Ja. Ja, das ist eigentlich ein natürlicher Prozess, dann zeigt sich was. Mhm. Ob was gefühlt wird, ob es tatsächlich ein Konflikt oder ein unangenehmes Gefühl oder sowas oder nicht. Ich meine, es gibt auch eine Neutralität des emotionalen Körpers. Mhm. Wenn wir Leere erfahren, sozusagen diese tiefe Leere des Bewusstseins, manchmal wird es auch erfahren als totale emotionale Neutralität. Aber nicht als Unterdrückung, sondern einfach als, es ist nichts da, was gefühlt wird. Genauso wie, es ist eigentlich gar kein Gedanke da. Oder selbst wenn einer da ist, brauche ich nicht mal den Gedanken anzuschauen und dann weiß ich gar nicht, ist da ein Gedanke oder ist da kein Gedanke. Es ist so eine geistige Weite, wo vielleicht nichts da ist. Ja? Und das gibt es auch für den emotionalen Körper. Wie, naja, wenn ich total offen bin, fühle ich jetzt eigentlich was? Vielleicht auch gerade mal gar nichts. Ja? Das ist ja, ich meine, diese Leere ist ja sozusagen auch, wie das wir auch mal mit unserem Körper vergessen, wenn wir total versinken in formlose Leere, wer spürt denn da noch im Körper? Ja? Oder, ne, das kann manchmal sein, dass wir, habe ich wirklich einen? Ist da eine Hand? Ja gut, wenn ich sie jetzt so balle, dann kann ich sagen, ja, stimmt, ist eine Hand, aber wenn ich es wirklich total loslasse, dann, so wie Rama das manchmal beschrieben hat, da hat jemand mal gefragt, wie ist denn das, wie erlebst du das denn, wenn du da still, wenn du in Meditation bist oder so. Ich weiß jetzt nicht mehr wie er es genau formuliert hat, aber er hat gesagt, sowas gesagt, wenn mein arbeitender Verstand nichts zu tun hat, ja, wenn ich nicht irgendwie nachdenken muss oder Text lektorieren muss oder mich darum kümmern muss, was in der Ashram-Küche gekocht wird, dann vergesse ich, wo ich bin, dann vergesse ich die Zeit, dann vergesse ich, wer ich bin, dann vergesse ich meinen Körper. Und dann fällt er einfach man könnte sagen, in die Vikalpa Samadhi, formlose Versenkung, da vergessen wir dann alles. Und das ist auch, manchmal denken Leute, sie müssten die ganze Zeit was spüren und ganz fühlen. Und das kann auch dann manchmal ein Missverständnis sein. Dann ist man damit in Konflikt, dass man nichts fühlt, obwohl es eigentlich ganz natürlich wäre, sich dieser Leere hinzugeben.
Am schönsten ist es, den Ich-Gedanken zu vergessen.
Das stimmt. Und dann darf er auch wieder auftauchen, ne? Aber ja, natürlich.
Und das stimmt, das ist das Wesentlichere. Eigentlich zum glücklich und erfüllt und in Frieden sein, ja. Selbst wenn dann alles mögliche andere passieren kann, selbst wenn dann Handlung geschehen kann, körperlich, mental, meinetwegen auch emotional, ja, das ist nicht das Problem, das ist nicht der Stress, das ist nicht das Leiden, sondern der Ich-Gedanke dabei.
Der darf sogar da sein, wenn er einfach nur ja, da ist, wenn er nicht geglaubt wird oder,
ja. Ja, und wenn er nicht problematisch wird, ja, im Sinne von, wenn sich's nicht leidvoll um mich und meins dreht, dann ist es auch noch kein Problem. Aber klar. Und
vor allen Dingen dann auch, mein Ich, wir können jetzt hier 100-mal Ich wiederholen, das würde Spaß machen, ja, ich. Und Ramana hat ja auch, wie du vielleicht weißt,
Meditation das gegeben.
Ja, genau, und er hat sogar diese tiefste Ebene von Ich, hat er Doppel-Ich genannt, also Ich.
Oder großes Ich.
Großes Ich. Es ist ja dann noch mehr, wenn das sozusagen Ich anfängt und dann in die Verzweiflung geht. Ich bin so und so und ich bin der und der und so.
Und ich sollte aber so und so und ich müsste aber und dürfte nicht.
Dann wird es richtig anstrengend, aber wirklich dann zurück zu einfach nur ich. Und dann natürlich auch, wenn selbst dieser Gedanke, der verschwindet dann ja auch. Und das ist so gut, dann diese Präsenz, diese ichlose Präsenz dann wirklich direkt zu erfahren. Was für ein Geschenk, ja. Die meisten Menschen auf diesem Planeten erleben das sowieso auch, natürlich, im Tiefschlaf sowieso immer, auch in jedem, immer wieder gibt es ichlose Momente, aber oft wird es gar nicht bewusst erlebt, sondern wie, das Leben geht weiter und dann kommen die ganzen Ich-Gedanken wieder und dann bin ich damit verhaftet. Es ist ja relativ selten, dass Leute das wirklich entdecken, oh ja, der Ich-Gedanke ist weg. Die Präsenz ist da, wie immer wir das dann nennen wollen.
Gibt es Achtsamkeit auch auf gesellschaftlicher Ebene, also was sich dann vielleicht im Umgang der Menschen untereinander oder eben auch in gesellschaftlichen Strukturen ausdrücken könnte oder beziehungsweise ausdrückt, wenn sie nicht da ist?
Ja, natürlich. Auch, ja, ich meine, mir fällt jetzt gerade an, wir sind jetzt hier auch in einem Haus, hatten wir gerade kurz gesprochen, wo irgendwie das eher achtsam erbaut wurde, dann achtsam der Balkon, die ganzen kleinen Pflanzen gepflegt werden, so. Und gerade so, ich finde es immer, bin immer super dankbar, so für Retreat-Plätze, so Retreat-Häuser oder so buddhistische Zentren, finde ich zum Beispiel, wo dann auch diese Qualität der Achtsamkeit wirklich, wo man das fast in den Mauern spürt, dass das hier das Essen achtsam gemacht wird, dass schöne Räume schön gestaltet werden, dass es eine liebevolle Arbeitsatmosphäre gibt, die Leute gehen liebevoll und wertschätzend miteinander um. Und sowas gibt's ja auch. Es gibt Kliniken, die das Konzept auch versuchen oder die so diesen Geist versuchen umzusetzen oder
auch ein liebevoller, achtsamer, wertschätzender Umgang überhaupt mit anderen Wesen, ja, welcher Art auch immer, Menschen, Tiere, Pflanzen, ja, das ganze Ökosystem, ein achtsamer, wertschätzender Umgang mit unseren Ressourcen, mit Wasser. Klar, das kann eine Menge ausmachen zum gesamten Wohlergehen aller.
Und da gibt's ja auch Gott sei Dank neben den sag ich mal, beunruhigenden oder negativen Entwicklung von Ausbeutung des Planeten oder ja, Raubtierkapitalismus, wo wir unachtsam mit Ungerechtigkeit, ungerechten Verteilungsdingen umgehen, gibt es ja auch Bewegungen, die da für achtsam werden und merken, oh Mensch, das ist, da wird Leid erzeugt durch Unachtsamkeit, durch Unbewusstheit, manchmal auch durch bewusstes Leid erzeugen wollen, aber meistens ist davon vieles, wie der Buddha sagt, es ist Ignoranz. Wir merken gar nicht, was wir machen mit unserem
Planeten. Oder der eigene Vorteil wird einfach höher geschätzt. Ne?
Oder das, ja. Und darüber hinaus, ja, die anderen eben gar nicht gesehen. So, nur der eigene Vorteil.
Ja, und dann gibt es oftmals wirklich aber auch sowas wie so ein Abschalten oder eine Betäubung des Leidens, was da erzeugt wird. Denn auch da wieder würde ich behaupten, das muss gemacht werden, selbst wenn es quasi automatisch und unbewusst geschieht. Aber eigentlich, wenn wir das nicht abschalten, wenn wir uns nicht zumindest dafür betäuben, um das nicht wahrzunehmen, dann tut das weh, wenn wir anderen Leiden zufügen. Dann können wir das eigentlich nicht machen. So.
Ja, manchmal wird es aber gebraucht, um die eigene Struktur aufrechtzuerhalten, das eigene Unterdrücken von Gefühlen zum Beispiel.
Ja. Die Ego-Abwehrmechanismen wollen sich selber fortsetzen, könnten wir sagen. Ja. So, die im Extremfall geben die sich als du aus und behaupten, es ging nur um dein Überleben, aber eigentlich leben sie auf deine Kosten. Denn eigentlich wirst du damit ja auch nicht wirklich glücklich, wenn du solche Abwehrmechanismen fortsetzt und auf Kosten anderer Wesen lebst. So. Eigentlich genau betrachtet alles Formen des Leidens.
Ja. Und ich meine ja gerade so, was mir da gerade kommt, so die vegane Bewegung, ne, sozusagen, wenn es nicht nur ein Lifestyle ist, sondern wenn das auch wirklich inhaltlich ist, so eine wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel das Tierleid jetzt da achtsam hinzuschauen und zu sehen, will ich das wirklich mitmachen oder wie weit kann ich auch da Linderung oder weniger Leid verursachen. So, das sind ja auch eigentlich enorme Bewegungen. Ja? Mhm. Gerade diese Vegane, das ist echt erstaunlich, was es mittlerweile ist.
Wie schnell sich das verbreitet hat, oder? Finde ich echt enorm. Ja. Ist noch nicht allzu lange her, da kannte kaum jemand den Begriff. Und jetzt gibt es irgendwie
zumindest in allen
Märkten vegane Alternative. Ja, viele Restaurants, eine vegetarische und eine vegane Speisekarte.
Genau. Und die Industrie, die entdeckt das eben auch. Ne? Und es ist halt jetzt ein wenn es viele machen, dann machen es noch mehr. Ne?
Also da ist ein enormes Potenzial.
Oder eben sowas wie gewaltfreie Kommunikation, Mediation, so, wo irgendwie jetzt versucht wird auch in, also ich habe gerade jetzt SAP, große Softwareunternehmen, macht Meditations- und Achtsamkeitstraining für viele seiner Mitarbeiter, so. Manchmal dann auch wieder, damit die noch leistungsfähiger werden sozusagen, aber trotzdem ist irgendwie, kommt da auch ein anderer Geist dann manchmal mit rein. So. Also das ist schon spannend, auch spannende Entwicklung.
Kann man achtsam sein, ganz unabhängig davon, wie die Menschen um einen herum sind, oder ist es auf jeden Fall unterstützend, wenn mehr achtsame Menschen in der Umgebung sind, oder ist das ganz unabhängig von anderen Menschen, achtsam sein?
Wir mögen ja die sowohl als auch Antwort und die ist dann immer beides stimmt. Ja, beides sind verschiedene Aspekte. Eine unterstützende Umgebung ist so wertvoll. Ja, aber wenn wir uns davon abhängig machen und sagen, ach, ich kann nur achtsam sein, wenn alle um mich herum achtsam sind, dann ist das natürlich auch ein Armutszeugnis. Ja. Insofern, aber und auf eine Art sind wir auch alle dann sozusagen selbst gefragt in unserer Entschiedenheit für diese Achtsamkeit oder für echte Präsenz oder wie immer wir das nennen wollen. Da werden wir an vielen Stellen Umgebungen finden, die nicht so unterstützend sind und trotzdem ist es auch möglich. Und gerade dann sind wir sozusagen ja auch ein, sagen wir, ein Samen vielleicht für die weitere Entwicklung von Achtsamkeit, wenn wir trotzdem irgendwie einen Zugang dazu finden und das vielleicht auch ansteckend sein kann. Aber klar, es sind Herausforderungen. Ja. Und wir sagen ja oft so wie, beides ist wichtig. Auf der einen Seite zum Beispiel manchmal im Satsang zu sein oder mit einem Retreat, in einer schönen Umgebung und das auch zu genießen, dass da die unterstützende Umgebung ist, menschlich, auch von der und auch von schönen Umgebungen her oder so. Und dann wieder in den Alltag gehen, dann auch mal in der Fußgängerzone, wo totales Gewirbel ist, zu entdecken. Ist ja nicht auch, wenn ich meinen Cappuccino achtsam trinke, ja, kann ich nicht auf einmal wie merken, ah, hier ist alles in Stille und kann ich die Leute irgendwie vielleicht die Schönheit sehen, die da um mich herum ist. Selbst wenn es äußerlich viel Hektik ist und Konsumrausch und so, ja.
Und dann kann auf eine Weise sogar die Herausforderung eine Unterstützung sein. Weißt du? Im Sinne von, gerade da wieder in diesem Übergang zwischen Meditation einfach für mich und zunächst mal die Entwicklung dieser Kapazität, mich einfach in stilles Bewusstsein zu versenken und darin zu gründen. Und dann aber auch rauszugehen damit. Und da kann das manchmal gerade wie so ein gutes Aufbautraining, weißt du, da braucht es auch manchmal Widerstand, damit sich was entwickeln kann und sich stärken kann und sich etablieren kann. Ja, so gerade in diesem Aspekt der Verwirklichung und des in die Welt rausgehens hat das durchaus auch manchmal seine Funktion, dann in schwierigere Umstände zu kommen und zu merken, ha, okay, hier geht das auch. Ja, auch hier kann ich immer noch ich selbst sein und das wagen oder was auch immer dann die Herausforderung ist, dem zu begegnen. So kann total stärkend sein. Und das in dem Sinne noch weiter verwirklichen, ja, noch überzeugender, noch wirklicher sein lassen für dich selber, dass du weißt, ha, das ist wirklich, das hält, das ist nicht nur abhängig von diesem schönen Retreat-Ort, aber auch, dass es das wirklicher werden lässt im Sinne von Umsetzung und in die Erscheinung der Welt hinaustragen.
Im Sinne von Auswirkung auch, ja. Das war auch ja. Eine schöne, kann man ja auch Wirklichkeit, kann man sehen, wie wirkt es eigentlich sozusagen auch, ne, auf andere, auf mich selbst und auf die Welt. Und da, ich meine, das ist ja, wissen wir ja auch alle, wenn jemand in den Raum kommt und der ist ruhig und irgendwie geht achtsam durch den Raum, das hat sofort eine Auswirkung auf alle im Raum, ja. Selbst wenn die das nicht spüren, das ist wie nochmal anders, als wenn jemand reinkommt in einen Raum und hektisch irgendwie und sagt, lass uns was verändern oder irgendwie, ne, so. Das ist sofort, es ist ja wirklich ein Feld von Bewusstsein und insofern breiten sich diese Wellen entweder von Ruhe und Stille oder von Identifikation und Stress und Wertung und so, die breiten sich irgendwie aus. Ne. Deshalb wird ja so klassisch gesagt, ja. Weise im Himalaya, der in der Höhle sitzt, hat auch dieselben Auswirkungen auf die Welt wie ein politisch engagierter Mensch, der Frieden wirklich, wirklich verwirklicht und in die Welt bringt. Keine Ahnung, ob es so war, aber irgendwie, natürlich, ist ein Bewusstseinsfeld.
Im Namen von eurem Institut kommt also nicht nur Achtsamkeit vor, sondern auch für Selbsterforschung. Ist da die klassische Selbsterforschung, die spirituelle Selbsterforschung durch die Frage, wer bin ich gemeint, oder ist das weitergreifend, der Begriff?
Auch wieder beides.
Sehr integrierend.
In erster Linie, sozusagen in dem Namen selbst, würde ich jetzt sagen, ist tatsächlich eher so diese klassische Selbsterforschung erstmal gemeint, was ist das wahre Selbst, ja, während Gefühle und Gedanken und Empfindungen und auch Lebenssituationen kommen und gehen. Das ist ja diese Einladung von Ramana zu fragen, was ist das, was wirklich die ganze Zeit gleich bleibt und die Veränderung wahrnimmt. Ja, so, das ist eine ganz entscheidende, für uns jedenfalls, ganz entscheidende Selbsterforschung, Selbsterkenntnis. Das immer mehr und klarer zu erkennen, was ist immer da. In dem Sinne wirklich, dass es immer da ist und was kommt und geht. Daran zu differenzieren, wie Shankara das im Advaita gesagt hat, eine spirituelle Unterscheidungskraft aufzubauen, zu merken, was sind Erfahrungen für Phänomene, vergängliche Phänomene und was ist das bezeugende Bewusstsein, sag ich mal, das immer da ist. So in dem klassischen Sinne, das nehmen wir mit rein und dafür geben wir Anregungen, geführte Meditationen und Übungen und in Gesprächen. Und dann aber auch wiederum selbst, auch auf der relativen Ebene, auf dem persönlichen, was ist mein persönliches Selbst, was ist meine Person im Sinne von psychologischen Geschehnissen, auch Gefühlen, Selbstbildern, die wir haben und was davon ist wirklich, wo bin ich authentisch, auch ein authentischer Mensch sozusagen, wo ist mein kleines Ich authentisch und wo sind da Schattenbereiche, wo ich einfach was vor mir verberge, verdränge und dadurch irgendwie ja, nicht auf der persönlichen Ebene auch nicht wirklich authentisch und nicht ich selbst bin. So, So. Und da ist ja das Enneagramm, nehmen wir sozusagen als Hauptelement, würde ich sagen, unserer Schattenarbeit sozusagen. Das ist auch eine Selbsterforschung, die eher so ein bisschen auf die relative Ebene mitgeht, aber dann auch am effektivsten ist nach unserer Erfahrung, wenn wir dann sozusagen aus der Stille des absoluten Selbst unser relatives Selbst auch untersuchen und da schauen, ja, wo sind da Schattenbereiche, wie gehen wir mit Emotionen um, verleugnen wir manche Emotionen in uns, haben wir Idealisierungen von uns, die einfach nicht echt sind, und das sind verschiedene Aspekte vom Enneagramm.
Und die gehen ineinander über, würde ich sagen, auch, ne, die beiden Bereiche, also so die Selbsterforschung des persönlichen Ichs, und je klarer wir das wahrnehmen können, kann das umso durchlässiger werden eigentlich auch für das Durchscheinen des Transzendenten. Ja, je mehr wir da auch auf einer persönlichen Ebene mit uns im Reinen sind und wirklich klar sind, umso durchlässiger wird das für die essentiellen Qualitäten, die dann hervorscheinen. Ja, umso mehr können wir wirklich dieses Licht des Bewusstseins auch in die Schattenbereiche und dahin durchleuchten lassen, je mehr wir da aufgeräumt haben sozusagen.
Es gibt so ein schönes Zitat von Graf von Dürkheim, ja, der sagt, der Sinn des menschlichen Lebens ist es, transparent für das Transzendente zu werden. Ja. So dieses, dass die Welle im Ozean auch durchscheinend wird für die Tiefe, die unberührt ist. Das Transzendente ist auf eine Art nicht von dieser Welt. Ja. Und trotzdem, in dieser Welt können wir irgendwie auch dafür durchlässiger werden. Und das wie durch uns durchscheinen, zu unserem eigenen Ganzsein oder auch für andere. So. Und auf der anderen Seite können wir eben bestimmte Bereiche in uns, wenn wir die nicht beleuchten, wenn wir einfach so weitermachen wie bisher in den alten Mustern, dann sind die nicht wirklich transparent für das Transzendente.
Dann gibt es da Ignoranz und Abwehr und Verhärtung sozusagen, Verkrustung, die einfach nicht durchlässig sind für das Fließen des Lebens und nicht durchscheinen fürs Bewusstsein. Und das, in dem Sinne finden wir, dass die ineinander übergehen, auch diese beiden Bereiche, dass sich das lohnt, auch auf dieser persönlichen Ebene durchlässiger zu werden für das, was dann eigentlich eben transpersonal ist, im Sinne von, dass es eigentlich über das Persönliche hinausgeht.
Wobei das nie perfekt werden. Wir sind alle, haben alle menschliche Anteile. Wahrscheinlich werden wir bis zu unserem Tod immer irgendwelche Schattenanteile noch haben, wo wir ein bisschen durchgeknallt sind oder ein bisschen verhärtet sind oder keine Ahnung, ja.
Also es geht nicht um eine Perfektion. Das ist schon perfekt, ja. Gibt es immer beides, ja. Wir können in jedem Moment eigentlich alles wegfallen lassen und Bewusstsein ist schon hier. Und tatsächlich dann sogar egal, wie durchgeknallt wir sind. Ja, da können wir völlig traumatisiert und verquer und verschroben sein. Ja. Und Thorsten hatte ja mal in einem Artikel, wo du auch so das Wilber-Modell erklärt hast, von erleuchteten Arschlöchern geschrieben. Ja. So je nachdem, wenn da bestimmte Bereiche einfach völlig unterbelichtet sind in der persönlichen Entwicklung. Und trotzdem kann da ein totales Bewusstsein für die Freiheit sein, des Seins an sich, die schon da ist, unabhängig von allem. Ne? Wir finden trotzdem, lohnt es sich auch im persönlichen Bereich und in möglichst vielen Bereichen möglichst viel durchleuchten zu lassen. Ne? Und wiederum klar, das wird nie perfekt sein. Den Anspruch brauchen wir gar nicht zu haben, da brauchen wir uns nicht unter den Stress zu setzen. Aber je mehr, umso schöner.
Gibt es da irgendeine Gefahr, sich auch da drin wieder zu verlieren? Also Klar. Nicht positiv zu verlieren, sondern einfach sich zu verstricken?
Ja, im Sinne von jetzt sich wieder damit zu identifizieren und davon abhängig zu machen und zu glauben, ich müsste jetzt erst alles perfekt haben, bevor ich mir erlauben könnte, Frieden und Liebe und Stille und einfach schon zu sein. Ja. Das wäre eine Gefahr, die ich darin ad hoc sehe. Wahrscheinlich gibt es auch mehr.
Stress, dass man jetzt alles in sich erleuchteten müsste oder keine Schattenanteile mehr haben oder irgendwie so Ideen davon, wie das aussehen würde. Eine andere Falle ist dann aber auch in der Transzendenz stecken zu bleiben und einfach nur zu sagen, ja, ich habe jetzt erkannt, ich bin dieses reine Bewusstsein und die Welt ist sowieso, geht einfach so weiter, wie sie weitergeht und das verändert überhaupt nichts und ich muss auch, ist egal, wenn ich dir jetzt einfach meine Wut um die Ohren haue irgendwie und dich anpöbel und dich abwerte und so weiter, ist ja okay, weil das soll ja einfach so geschehen und so weiter. Auch das ist irgendwie, kann auch eine Falle sein. Und das ist ja in dem Sinne eine Balance oder Balance zwischen Relativen und Absoluten. So. Und es balanciert sich letztendlich auch von alleine ein, wenn wir einfach es einfach geschehen lassen, dann geschieht das sowieso auch, dieses durchlässiger werden, würde ich sagen.
Können wir es ganz, ganz vereinfacht einfach sagen, es ist gut, wenn man weiß, wie man tickt.
Wenn man tickt.
Und wenn man dann einen Tick kriegt, dann kann man wieder aufhören. Ja, vielleicht würde ich aber doch hinzufügen wollen, eben nicht ganz nur das, sondern manchmal, also das sehen wir im Enneagramm auch oft, kann auch das dann wieder eine Falle sein, wenn Leute dann sagen, ah, ich will eigentlich nur meine Nummer wissen, so ungefähr, und dann kann ich immer sagen, ja, ich bin halt nun mal eine, was auch immer die Nummer, und deshalb ticke ich einfach so und dann ticke ich einfach endlos weiter so. Damit würde ich mich auch nicht ganz zufrieden geben wollen, weißt du, das wird dann schnell auch so eine Ausrede dafür, Ignoranz fortzusetzen eigentlich, ja, und da finde ich, gibt es schon noch die Möglichkeiten, auch so ein bisschen mit dem Ticken aufzuhören. Oder zumindest ein bisschen leiser zu ticken.
Oder achtsamer.
Ja, achtsamer, liebevoller, wie auch immer.
Ihr nennt, was ihr macht, Institut. Ihr nennt es jetzt nicht Sangha oder sowas. Also heißt Institut, dass ihr irgendwo einen wissenschaftlichen Anspruch habt. Also, oder auf jeden Fall irgendwie einen fundierten. Also ja, also und dass ihr zum Beispiel das jetzt nicht Sangha nennt, heißt das, dass ihr auf die Menschen, die zu euch kommen, nicht Schüler nennt oder seht als Schüler.
Auch in einem Institut werden Leute ja auch manchmal Schüler genannt, oder?
Ja, das stimmt.
Aber also Sangha möchte ich sagen, zunächst mal ist tatsächlich das Teil dessen, dass wir diese Umbenennung vornehmen, ist Teil dessen, dass wir so ein bisschen von den allzu esoterisch oder exotisch oder fremd oder religiös anmutenden Begriffen wegkommen wollen. Eigentlich hieß es ja bisher Bodhisattva-Schule, was ich nach wie vor total schön finde. Aber dieser Bodhisattva-Begriff schien halt dann für viele einfach eine zu hohe Hürde zu sein. Entweder war es den Leuten total fremd und es ist wie, Bodhisattva, was soll das denn sein? Ist das irgendwas Religiöses halt? Ja? Oder Leute haben eine Idee davon und dann haben sie oft eine sehr bestimmte Idee davon und sagen, entweder ein Bodhisattva werde ich ja eh nie werden, so, ne, oder bis hin zu, wir haben auch von Leuten gehört, die gesagt haben, was maßt ihr euch denn an, was bildet ihr euch denn ein, wer ihr seid, dass ihr Bodhisattvas ausbilden könntet, so ungefähr. So war das natürlich nie gemeint. So, das ist, und eben Sangha wäre auch wieder sowas, wo viele Leute sagen so, ja, was ist denn das, was soll denn das sein, das kann wohl nicht für mich sein, wenn ich den Begriff schon gar nicht kenne. Ja, so in dem Sinne wollen wir einfach so ein bisschen mehr die Türen öffnen. Und Institut ist halt vielleicht
neutraler.
Und Schule klang für viele halt doch auch zu verschult. So, Institut klingt mehr wie, das ist für Erwachsene.
Schlechte Erinnerungen.
Ja, wir fanden das erst auch eine schöne Idee, muss ich sagen. So im Sinne von, okay, wir erobern uns den Begriff zurück und eignen uns das an. Und der ursprüngliche Wortsinn ist ja eigentlich gerade, dass wir die freie Zeit dafür haben, uns mit dem zu beschäftigen, was wirklich Sinn macht und uns wirklich wichtig ist. Aber okay, das haben wir offenbar nicht so in der Kürze geschafft irgendwie, diesen Begriff in ausreichend großen Kreisen
für unsere Schüler schon. Die haben
für
sehr entspannt
Schüler
gelernt.
Die ja, also ja das stimmt.
Wirklich auch sehr freudvolles Lernen und Erfahren sozusagen.
Aber
so
wir müssen irgendwie halt auch neue Leute ansprechen.
Außendarstellung wollen wir das verändern. Und ja, es ist immer die Frage, welchen Namen nehmen wir und was ist auch noch frei an Website und so weiter. Das ist ein komplexer Prozess, dann sozusagen zu schauen, wie gehen wir in die Welt und welche Namen sind schon vergeben und was ist stimmig. Das ist immer begrenzt. Aber als du gesagt hast, gerade Institut und Lehrinstitut und wissenschaftlich und so, auf eine Art ist es das nicht, weil es ist zumindest keine Forschungsarbeit, wie wir machen keine Fragenbögen und Statistiken und sowas, und dass wir dann
und keine Messinstrumente.
Genau, also das in dem Sinne ist es kein Forschungsinstitut, aber es ist sehr wohl auch es ist eine Wissenschaft des Geistes, könnte man sagen. Es ist eine innere Erforschung, die man sehr nachvollziehen kann. Es ist eigentlich eine Geisteswissenschaft. Ja? Bei Mathematik zum Beispiel, wenn ich dir eine Formel gebe und du bist kein Mathematiker, dann kannst du das eigentlich auch gar nicht nachprüfen. So, du musst erstmal die Mathematik, die Geisteswissenschaften innerlich sozusagen nachvollziehen und dann kannst du sagen, ja, das ist überall, die Formel stimmt, ja. Ähnlich ist es eigentlich auch mit dieser Kontemplation als Wissenschaft, ja. Wenn ich dir jetzt sage, du bist wahres, dein wahres Wesen ist stilles Gewahrsein, dann kannst du das erstmal auch gar nicht verifizieren. Ja? Aber wenn du wirklich die Erforschung eingibst, annimmst, wenn du sozusagen die Anregungen annimmst, sozusagen wirklich, die wir geben oder die mystische Tradition geben, und das nachvollziehst und dein Geist erforscht, wer bin ich wirklich? Bin ich meine Gefühle, bin ich meine Gedanken und so weiter, ja, dann ist das auch eine innere Wissenschaft. Dann kommst du eigentlich zu denselben Ergebnissen, zu denen Buddha gekommen ist, zu denen Lao Tzu gekommen ist, zu denen Jesus gekommen ist, sozusagen. In dem Sinne ist es eigentlich auch eine innere Wissenschaft. Insofern ist Institut ja wieder ganz gut.
Und da haben wir in dem Sinne schon den Anspruch, dass das auch tatsächlich eine gewisse Qualität hat. Oder ja, so, dass das in dem Sinne wirklich auch eine Forschung ist, allein schon in dem Bereich, wie auch unsere Lehrer ja gerade Papaji und Ramana und auch Ila und Gangaji immer wieder gesagt haben, glaub nicht einfach, was ich sage, überprüf das für dich selber. Ja, so in dem Sinne finde ich, ist das ein total wissenschaftlicher Anspruch und Ansatz. Und auch in dem Sinne, wir vermitteln ja auch eine komplette psychologische, psychotherapeutische, eine Begleiter-, eine Beraterausbildung, also mit hypnotherapeutischen Elementen und NLP und das ist ja noch ein anderer Strang, der damit reinfließt, neben dem Meditativen und der Bewusstseins- und Selbsterforschung. So, und da ist es eben auch nicht nur jetzt so, was ich mehr verstehen würde, Sangha, dass wir einfach so als Gleichgesinnte, Gleichinteressierte zusammenkommen, sondern da gibt es schon auch zum Teil Frontalunterricht sogar. Das ist das Wenigste eigentlich, wir machen am wenigsten Theorie, aber das gibt es schon auch. Es ist uns schon auch wichtig, dass die Leute auch ein bisschen verstehen, was sie da machen und was wir unterrichten. Da gibt es manchmal dann auch wirklich Erklärungen und Modelle und da macht Thorsten dann immer ganz tolle, bewegte Präsentationen dazu, die die Leute sehr lieben. Am meisten machen wir natürlich immer noch Übungen und Erfahrungen und Ausprobieren, aber es gibt schon dann wirklich auch bestimmte Strukturen, die wir vorgeben oder wo tatsächlich dann in dem Sinne wir die Experten sind und denen das beibringen oder wo wir auch sogar externe Referenten als Experten einladen, die unseren Teilnehmern da bestimmte Methoden und Verfahrensweisen wirklich auch beibringen, wo das durchaus in unserer Erfahrung auch sehr viel Sinn macht und den Leuten sehr viel gibt, einfach da auch einige Sachen echt erstmal zu lernen, um die zu können und zu haben und dann damit weiterforschen. Und auch andere in der Forschung oder eben in der Begleitung anregen zu können. So, und das ist wirklich halt eine komplette Ausbildung. So, deshalb finden wir da tatsächlich den Namen Institut in dem Sinne auch angemessener als Sangha, würde ich sagen.
Und dazu kommt, finde ich, auch noch, dass gerade diese hypnotherapeutischen Sachen, und die auch sehr nah an buddhistischer Psychologie auch sind, da mittlerweile kann die Hirnforschung ganz viel, also die wirklich die wissenschaftliche Forschung ganz viel nachvollziehen von diesen inneren Mustern, die da ablaufen und von den Ich-Strukturen beziehungsweise dem nicht vorhandenen Ich, wie wir es manchmal glauben, dass es wäre wie so ein kleiner Mann im Kopf, der an wir alle steuert, dass das ganz anders strukturiert ist sozusagen. Das ist da auch, da kann die Hirnforschung viel nachvollziehen von dem, was Buddhismus, mystischer Traditionen und auch gerade so die hypnotherapeutischen Beschreibungen von Erlebensmustern, Trance-Phänomen, Lösungstrance, Problemtrance und so als Stichwort. Das ist tatsächlich ganz viel, kann man da fast wie wissenschaftlich äußerlich bestätigen. Da waren, würde ich sagen, fast die Mystiker, fast Vorreiter dieser inneren, ihren eigenen Geist zu erforschen, wo jetzt die Hirnforschung so nachkommt.
Es hat aber auch Satsang in eurem Institut Platz. Also Satsang ist ja relativ frei, das ist ja nur alles, was auftaucht, Fragen und Antworten.
Genau.
Ja. Und Stille.
Ja, und auf eine Art ist der Geist von Satsang sogar das Zentrale. Ja. Mhm. Und gleichzeitig gehen wir sozusagen jetzt mehr auch mit diesen anderen Elementen auch in den Vordergrund. So. Ja. Auch wenn der Satsang jetzt vielleicht sozusagen ein bisschen weiter hinten anscheinend steht, ist er irgendwie der Geist davon, ist eigentlich das, was alles belebt. Und das ist auch das Erste, was auf der wenn wir eine Beschreibung haben über uns auf der Website, dann erwähnen wir auch Ramana und seinen Einfluss auf unser Leben. So.
Und die Qualität ist durch eure Präsenz gesichert.
Qualitätssicherung kommt jetzt. Die Qualitätssicherung.
Ja, ich meine, eure Präsenz belebt das Ganze, ne? Also ja. Unabhängig jetzt von den Begriffen und so. Für mich.
Ja, also Ist natürlich schwer für uns zu sagen, aber wir kriegen oft die Rückmeldung, dass es eine gute Mischung ist zwischen, zwischen dem, was wir, unsere Präsenz, aber auch die Gruppe, die dann zustande kommt, die ist auch ganz wichtig. Das ist einfach wunderschön, mit Menschen, die an demselben interessiert sind. Das hat auch eine eigene Wirkkraft. Und dann aber auch die Techniken oder auch die Inhalte, aber so, es ist so ein Mixture sozusagen aus all diesen Faktoren, könnte man sagen.
Ja, und auch da würde ich sagen, beides. Und das scheint erstmal wieder widersprüchlich vielleicht, aber einerseits lernen wir tatsächlich auch dank unseres tollen neuen Designer-Teams, was uns hilft, die ganze Website neu aufzustellen und die Flyer zu machen. So, da lernen wir gerade tatsächlich, uns mehr in den Vordergrund zu stellen, weißt du, so unsere Bilder vorne groß auf die Flyer und so, wo wir früher mal eher gesagt haben, naja, um uns geht's ja nicht dabei. Aber ja, eben anscheinend auf eine Weise doch. Es geht doch darum, wie wir da sind und dass wir das vermitteln und dass die Leute sich davon angesprochen fühlen und von unserer Präsenz angezogen und unterstützt fühlen darin, zunächst mal. Und dann mehr und mehr ist es tatsächlich so, diese Gruppen bleiben ja wirklich auch 1,5 Jahre zusammen und dann der Vertiefungskurs nochmal 1,5 Jahre, dann der Zertifizierungskurs nochmal, das ist ein halbes Jahr, das heißt, das sind 3,5 Jahre nachher, da wächst eine enorme Innigkeit und eine Dynamik auch innerhalb der Gruppe, die ganz viel bewirkt auch, worin die Menschen auch wirklich wachsen und reifen und Zutrauen fassen zu sich selbst und zu anderen. Das finde ich ist auch echt nicht zu unterschätzen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Und tatsächlich auch die Methoden. Die Leute lernen wirklich auch die Methoden von uns und sie lernen die Methoden anzuwenden und die machen auch was aus. Na klar macht es bei den Methoden auch immer was aus, in welchem Geiste sie angewandt werden. Ja, na klar ist uns das auch wichtig in der Vermittlung und Übermittlung. Aber es geht uns eben auch darum, dass auch zu übermitteln, sodass die das dann wiederum selber auch anwenden können.
Untereinander
und dann mehr und mehr auch mit Außenstehenden. Genau, ja, das ist auch Teil der Auswirkung nach außen hin wieder, der Verwirklichung. Und das, wir sind immer wieder ganz dankbar und berührt und überwältigt geradezu, wenn wir so still dabei sitzen, wie die dann miteinander üben.
Weißt wir du? Machen dann ja gar nichts mehr.
Mehr und mehr geben wir denen ja die Übung.
Und gerade im
Vertiefungskurs und im Zertifizierungskurs eben mehr und mehr machen die wirklich die ganzen hypnotherapeutischen Prozesse miteinander und wir sitzen dann praktisch nur dabei, für falls sie uns mal brauchen, können sie uns dazu und wir genießen das total, das ist so eine wundervolle Atmosphäre im Raum, wenn die miteinander arbeiten und sich da begleiten und vertiefen und es ist so, oh, wenn sie sich so gegenseitig darin unterstützen, so, weißt du, wirklich in diesem heilsamen und zu sich selbst und zu Liebe und Frieden zu erwachen. Das ist, da sind wir immer wieder ganz, ganz beeindruckt, so, dass das wirklich in dem Sinne dann auch ohne unser Zutun passiert. So. Und was für Berichte wir kriegen, wenn die dann, wir machen im Zertifizierungskurs, müssen die auch ganz viele, um zertifiziert zu werden, dann müssen sie auch ganz viele Übungssitzungen machen, auch mit Leuten außerhalb der Gruppe. Und dafür kriegen sie Rückmeldungsbögen. Ja, da haben wir dann so ein paar Fragen und so und das füllen die Leute, die sie dann begleitet haben, aus. Und das ist auch immer wieder, oder sie zeigen uns dann Videos, so, ne, die wir dann besprechen von ihren Sitzungen, auch mit völlig Unbeteiligten von außerhalb. Und das ist immer wieder total, freuen wir uns immer wieder total dran, so wie das wirkt wirklich. Ja, dass dann eben die Leute wirklich auch wiederum andere darin unterstützen und begleiten können, wirklich zu sich zu kommen und wirklich glücklich zu sein. So im Endeffekt, finde ich, geht es immer wieder um glücklich sein. So. Wirklich glücklich sein. Nicht im Sinne von irgendeine oberflächliche, kurzfristige Vergnügung, sondern wirklich in der Tiefe. Das kann sogar mit unglücklichen Umständen oder den Gefühlen, die wir normalerweise als unglücklich bezeichnen würden, aber damit liebevoll präsent hier sein zu können, ist so ein umfassendes Glück dann. Und darum geht's eigentlich immer wieder, immer mehr Menschen darin unterstützen zu können, das zu entdecken. Und andere darin zu unterstützen, das für sich zu entdecken. Und so geht das weiter. So ein bisschen wie Papaji gesagt hat, so Ila erzählt das ganz oft, dass Papaji so mit leuchtenden Augen gesagt hat, so ungefähr, es ist ja eine Sache, eine Kerze anzünden zu können, aber dann eine Kerze anzünden zu können, die wieder weitere Kerzen anzündet, ja, dann kannst du wirklich dazu beitragen, die Welt zu erhellen. So, und das ist Teil dessen, wo wir uns so dran freuen, wenn wir sehen, wow, wirklich die Leute, die das dann lernen, die können das
ihrerseits wiederum weitergeben. Das finde ich total beglückend.
Ja, schön.
Ja.
Es hört sich wirklich dann wie nach Familie an, ne?
Ja,
also so viel Nähe wie sonst.
Das
oder vielleicht noch mehr. Weil
total. In dem Sinne ist es Zanga im besten Sinne, auch wenn wir es nicht mit im Namen des Instituts haben. Und tatsächlich dann Zanga mit offenen Grenzen. Es ist einerseits, ja, ist es sogar sinnvoll, erstmal Zanga zu haben, und es sind geschlossene Kurse. Wir machen tatsächlich, und das ist für uns ein bisschen natürlich immer so eine Sache, ne? Weil wir dann wirklich eben mit einer ausreichend großen Gruppe anfangen müssen, damit nach 3,5 Jahren noch genügend Leute dabei sind, damit wir uns den Luxus leisten können, sozusagen da unsere Zeit und Energie eben auch in dem Umfang reinzustecken, wie wir es auch wirklich gerne tun. Aber uns ist das wirklich wichtig, weil wir das total kostbar finden, dass die echt diesen geschützten und geschlossenen Rahmen auch erstmal haben, sich diese Vertraulichkeit bildet und Vertrautheit und Innigkeit miteinander, und sie dann darin wachsen können und dann wiederum eben wirklich, dann ist es auch offen, dann können sie damit wieder rausgehen und ihrerseits ihre Familien, Freunde, Bekannten, Verwandten und im Ende auch völlig Unbekannte damit anstecken, sozusagen.
Und das Zertifikat, was Sie von euch bekommen, reicht das jetzt auch offiziell aus oder müssen die noch irgendwie eine Heilpraktiker-Ausbildung haben oder irgendwas? Also
je nachdem, was Sie damit machen oder wie Sie sich nennen. Ja klar, Heilpraktiker oder Psychotherapeut dürfen Sie sich nur nennen, wenn Sie die entsprechenden Zertifikate und Genehmigungen dafür haben. Aber Begleiter können Sie sich nennen.
Im Feld der Lebensberatung, das ist ja nicht so festgesetzt, dass du da so strikte Vorgaben hast, sozusagen. Also wer sozusagen das für sich anwenden will, kann das sozusagen als Berater, Lebensberater sozusagen, kann damit auch, ja, könnte sich damit selbstständig machen, sozusagen.
Oder psychologisch-spiritueller Berater.
Als Geistheiler habe ich gehört, ist auch irgendwie.
Ah ja, okay.
Den Begriff verwenden wir jetzt nicht für unsere Sachen, weil das ja auch so ein bisschen abgeholt, aber ja, ich glaube, es gibt einige, sag ich mal, Sparten sozusagen oder so Felder, wo man jetzt nicht solche Restriktionen hat oder wo man einfach tätig werden kann mit den Sachen, die wir anbieten.
So. Und wir hören immer wieder auch von Leuten, die verschiedensten Ausbildungen in den verschiedensten Bereichen haben, dass das wirklich sehr fundiert ist, was wir da machen. Also die Leute sind tatsächlich wirklich auch inhaltlich und methodisch gut aufgestellt. So im Sinne von, dass sie wirklich sehr intensiv auch diese Fähigkeiten und Fertigkeiten dann üben. So, das ist uns schon wichtig, dass das in dem Sinne eine Qualität hat.
Und auch, dass wir dann auch schauen, wo sind die eigenen Grenzen manchmal sozusagen. Ja. Mit dem, was wir vermitteln, natürlich können wir auch nicht alles abdecken. Insbesondere, wenn jemand vielleicht noch nicht die Erfahrung hat sozusagen mit Leuten umzugehen, dann kann es ja sein, dass jemand kommt und der hat eine Symptomatik, die zum Beispiel in Richtung psychotisch geht oder schwer traumatisiert oder sowas. Aber das ist Teil unserer Ausbildung, ist auch zu sehen, wie lange kann ich noch begleiten und wann muss ich auch mal abgeben an jemand anders. Oder vielleicht sind auch andere Methoden manchmal hilfreicher als das, was ich jetzt anbiete sozusagen. Wir haben ja auch, wie gesagt, diese Gastreferenten aus verschiedenen Bereichen, wo man dann auch manchmal sehen kann, okay, das ist vielleicht jetzt für jemand anders ist es nützlicher, nur mal eine systemische Aufstellung zu machen oder mehr Mental Work zu machen oder sowas. Ja? Oder tatsächlich mal einen Therapieaufenthalt in der Klinik irgendeinen Anspruch zu nehmen oder so.
Oder körperliche Symptome müssen manchmal auch anders behandelt werden als nur hypnotherapeutisch. Ja? Kann man immer noch begleitend ganz viel unterstützen, aber ja, manches braucht wirklich eben einfach auch noch andere Unterstützung als die wir bieten oder worin wir die Leute ausbilden können.
Oder es gibt Notfälle sozusagen, wo jemand akut in der Krise ist. Und da haben wir zum Beispiel auch eine sehr versierte Heilpraktikerin, die selbst Heilpraktiker ausbildet sozusagen für irgendwelche Notfälle und darunter sozusagen das klar macht, wann man da jemand abgeben muss. Oder Selbstmordtendenzen liegt es dann immer auf, wenn heftige Leute irgendwie, also heftige Symptome haben und so verzweifelt sind, dass sie sich umbringen wollen. Dann gibt es so Sachen, so Schwierigkeiten, mit denen man auch bisschen umgehen muss und dazu versuchen wir auch möglichst auch das mit abzufangen. So. Ja, aber das sind so Extremfälle und einfach manchmal ist einfach nur ein Gespräch, ein gut gefühltes, ressourcenorientiertes Gespräch, wo man erstmal überhaupt Raum hat, das ist eigentlich fast das Wichtigste, als wahrer Freund oder wenn das stiller Begleiter oder wahrer Freund da zu sein, erstmal diesen Resonanzraum zu haben, dass alles, was erlebt wird, geachtet wird, da sein darf. Alleine dadurch kann sich schon unheimlich viel lösen oder kann einfach sehr befreiend sein, dass da jemand ist, der nicht sofort wertet, sondern der einfach in Stille gegründet ist und einfach zuhört. Und manchmal dann eben auch was anbietet und sagt, okay, lass uns mal die Aufmerksamkeit, lass uns mal schauen, wie wir, wenn wir das miteinander machen, diesen Prozess, oder wenn wir es einfach mal anders betrachten oder in Meditation mit reinbringen, also solche Sachen, dann auch die Mittel mit anzuwenden, das kann eben auch sehr hilfreich sein.
Gut, ich glaube, meine Fragen waren das. Habt ihr noch bestimmte Aspekte, die ihr noch berühren wollt, oder?
Ganz spannend. Wir haben jetzt bisher ganz natürlich gegeben, dass das wirklich ganz viele Aspekte abgedeckt wurden, auch von dem, was sozusagen, was wir da jetzt so anbieten. Ja, im Moment kommt gar nichts mehr, oder?
Ja, ihr macht auch gerne Retreats an schönen Plätzen, wie zum Beispiel Amrum seid ihr gewesen, ne?
Ja, das ist dann eher sozusagen auch der satsame meditative Aspekt, der da reinkommt, wo wir auch Stille als Lehrer auch gerne mit reinnehmen. Das ist dann ja auch die.
Und die Natur. Die Natur ist so unterstützend an so vielen Orten. Ja. Allein die Weite auf dieser Insel ist so. Da hast du einen Kilometer breiten Strand. Der ist unglaublich. Da kannst du selbst in der Hochsaison, wir haben es echt gehabt, wir haben mal wirklich unsere Sommerretreats auf die Sommerferien gelegt, weil eben manche Leute gerade nur da konnten, und da hatten wir wirklich mal so eine Stoßzeit, wo alle Bundesländer Sommerferien hatten und die ganze Insel war ausgebucht. Das ist dann ein Nachteil manchmal für unsere Retreats, weil Leute dann einfach keine Unterkunft mehr finden. Das heißt, es waren alle Unterkünfte voll und trotzdem war manchmal der Strand leer. Oder so, einfach weil er so weit ist oder so. Ne? Du kannst da wirklich so durch diese Dünen und Wälder, und das ist auch so vielfältig. Und ja, und manchmal kannst du wirklich das, da am Strand keinen Menschen sehen. Allein das finden wir unglaublich unterstützend. Und wenn du da aufs Meer rausschaust, dann manchmal siehst du so ganz in der Ferne, so irgendwo so ein bisschen nachts die Lichter von England. Aber eigentlich ist es nur Meer und Horizont und Weite. Das ist total schön. Und sich da hinein aufzulösen an sich ist auch so viel Raum für die Verflüchtigung des Ich-Gedankens.
Und das ist ja auch ein bisschen sowohl als auch in gewisser Weise oder beides. Wie auf der einen Seite haben wir in unserer Ausbildung haben wir sehr viele auch Methoden, aber auch mal bei Zeiten von Stille. Wir sitzen in jeder Veranstaltung fast am Anfang erstmal in Stille und auch zwischendurch mal wieder. Aber die Retreats sind halt auch gerade da, wo wir diese Stille noch mehr wirken lassen oder wo sie einfach wirkt, einfach auch. Manchmal dann dadurch, dass wir auch dazu anregen, sich nicht übermäßig zu unterhalten zwischendurch, sondern einfach sich selbst sein lassen mit der Natur, im Satsang, mit den anderen. Natürlich gibt es auch Raum für Selbsterforschungsdialoge, ne? Aber das sind so unsere stillsten Angebote, könnte man sagen, wo dieser Charakter von Meditation und Achtsamkeit auch wie von alleine einfach kommt. So. Das ist halt eine andere Variation, ne? Diese stillere Variation von unserem Angebot. Und das lieben wir auch. Wir lieben es auch immer wieder, neben dem in Action zu sein, was vorzutragen und Demositzungen zu machen und Techniken anzubieten, dann wieder.
Und überhaupt nichts. Da brauchst du gar keine Technik.
Genau, das ist auch schön.
Habt ihr dann überhaupt noch Zeit und Energie für Einzusitzungen? Oder? Ja, schon.
Ja, schon. Ja. Gerade in Hamburg auch. Und dann, wenn wir da vor Ort sind, wir bieten es ja auch an, wenn wir in anderen Städten sind. Und das ist auch mal wieder spannend. Auch alles hat seine Schönheit, auch wirklich einzeln mit Leuten zu arbeiten, intensiv an bestimmten Themen zu arbeiten und manchmal auch kontinuierlich über mehrere Sitzungen oder viele Sitzungen, manchmal nur eine Sitzung.
Das begleiten wir über Jahre.
Ja.
Macht das auch über Skype oder Telefon oder?
Ja. Aber wenn unsere neue Website rauskommt sozusagen, dann wird es auch noch leichter Kontakt. Und wir wollen aber vielleicht auch noch zu dem Thema, wir wollen auch ein bisschen mehr in Online-Gruppen auch nochmal gehen. Das haben wir bisher noch nicht gemacht und es scheint aber auch ein Bedürfnis zu geben danach.
Und haben wir eigentlich schon lange vor, gerade so Supervision.
Stimmt, eigentlich haben wir ja mit dir angefangen, mit den Net-Antworten. Das war ja eigentlich, da waren wir ja eigentlich Pioniere, ne? Dank direkt und dann auch mit, nicht nur wir, auch andere, aber das ist dann Dann sind wir da wieder ein bisschen...
Sind die Live-Sachen halt gekommen. Ne?
Genau.
Live-Chats und Live-Gruppen und Retreats. Und,
ja. Ja. Genau, und da sind wir dann, haben wir das gar nicht so weiter verfolgt, aber vielleicht ist es auch nochmal, oder das wollen wir auch nochmal.
Ja, das ist eigentlich schon lange, das wurde schon echt auch immer wieder nachgefragt, gerade unsere Supervisionsgruppen hatten, darüber hatten wir ja auch schon sehr früh mal gesprochen, als unsere ersten Interviews, die lieben wir ja auch sehr, und das wollten wir eigentlich schon lange auch mal eben überregional anbieten können für Leute, aber eben vielleicht ja auch wirklich einfach so. Wir merken halt wirklich, wir können gar nicht mehr so viel dann an die verschiedenen Orte reisen, gerade wenn dann vielleicht nicht genügend Leute kommen zu den einzelnen Veranstaltungen, die wir da anbieten. Und insofern wollen wir das wirklich mal probieren, das mehr so online dann anzubieten, da auch mit den Leuten an den verschiedenen Orten den Kontakt halten zu können auf die Weise. Mal schauen.
Ja, gut, dann würde ich sagen, ich danke euch herzlich für das Interview.
Danke dir auch.
War mir ein Vergnügen.
Ja. Danke für uns auch.